Ich mache das ja immer so, ich bin wenig vorbereitet auf die Folgen, aber ich gehe mal da früh kurz in die KI und sage so, heute ist die und die Person bei mir, bringe mir mal ganz kurz ins Bild. Und dann ist ja da, das ist ja Wahnsinn, was da gekommen ist. Kam erstmal, der war erstmal Stahlbetonbauer, hat er gelernt. Ich dachte, oh, okay, krass. Jobs gibt's, die kennt man gar nicht. Und danach war er Vermögensberater. Ich sag, what the fuck, Alter, vom Stahlbetonbauer zum Vermögensberater? Wild. Dann war er Reiseunternehmer für Mountainbike-Touren und so weiter und so fort. Und dann habe ich schon gewusst, heute wird ein sehr guter Tag. Heute gibt es einiges zu erfahren und zu erleben. Und dann, und jetzt kommt der Punkt, wo er mich hat, weil das ist dann die Helden meiner Jugend. Stunt-Koordinator ging es dann los bei Action Concept, Alarm für Cobra 11, der Clown und so weiter. Und ey, also wer in meinem Alter ist, ich würde sagen, wer zwischen 40 und 50 ist, hat alles gesehen, was Alarm für Cobra 11 und der Clown hatte. Und heute ist es bei mir zu einem ganz, ganz frühen Podcast. Hannes Zwetsch gehört ja Mikrofon mit.
Roland Leier.
Roland, ich freue mich. Was
Ich
für eine
freue mich
Erscheinung,
riesig.
gell? Also ich habe das Foto ausgesehen und gedacht, ja krass. Also das war doch klar, der muss entweder Stahlbetonbauer sein oder zum Film.
Genau, es gibt nur die beiden Wege. Letztendlich hat es damit zu tun, Hauptsache nicht an einem festen Arbeitsplatz arbeiten.
Ah, interessant.
Das ist meine eigene Erkenntnis, sage
Aber
ich jetzt mal.
Vermögensberater?
Ist ja auch so. Du
Weil du
fährst,
rumfährst zu den Leuten?
genau, du fährst abends zum Kunden und bist auch unterwegs letztendlich, also unterm
Was ist
Strich.
da drin in dem Unterwegssein? Was ist da schön?
Ja, das Erlebnis. Also für mich ist Leben erleben und das heißt Erlebnisse sammeln. Also weil ich immer sage, das Einzige, was du mitnehmen kannst von dieser Welt, ist das, was du im Herzen trägst und das sind Erlebnisse. Und klar ist das manchmal schwierig. Ja, und man kann nicht nur leider, wenn man nicht reich geboren ist, sage ich jetzt mal, aber mir geht es eben halt genau darum. Und ich glaube, dass das auch damit zu tun hat, ist mir im Nachhinein bewusst geworden, dass ich immer eigentlich unterwegs war. Als Betonbauer fährst du auf die Baustelle. Wenn der Bau fertig ist, fährst du auf eine andere Baustelle. Wenn ich in die Arbeit gefahren bin und um 7 Uhr in der Früh an der Ampel der gleiche Fahrradfahrer stand, weil der immer da steht, weil er um die gleiche Zeit auch in die Arbeit fahr, ist war es für mich immer gleich, fahr morgen einen anderen Weg.
Ah, weil du was Neues erleben willst.
Genau. So. Also für mich ist das immer so. Ja.
Das finde ich super interessant, weil ich sagen würde, also die Leute, die mit mir privat auch unterwegs sind und die mich privat kennen, die sagen immer, mit dir passiert so viel. Also ich erlebe auch unglaublich viel. Mir bietet das Leben so viel an oder ich schaue halt auch danach. Aber ich finde schon, da ist auch eine gewisse, ein Abenteuer ist ja da auch drin. Man muss sich dem ja auch stellen, oder?
Genau. Abenteuer ist genau das, was ich liebe. Ja, das Abenteuer.
Okay, jetzt fangen wir mal ganz vorne an. Also auf die Schule gegangen,
Ja.
in Augsburg.
Red Door High School.
Red Door High School. Am
Nennen
roten Tor
wir
für
es,
die
ja.
Red Door High School.
Die
Okay.
Hauptschule Red Door High School.
Highschool vor allem.
Hört sich vor allem besser an.
Ja.
Ja.
Okay. Witzigerweise haben wir gerade festgestellt, wir sind im gleichen Gai. Also wir wohnen sogar im gleichen Gai und da bist du aufgewachsen. So, und dann Hauptschulabschluss. Damals gab es eine Hauptschule, gibt es ja gar nicht mehr.
Genau.
Buajas lernt was Gescheites.
Ja, der erste Gedanke von mir, weil ich irgendwie keine Ahnung warum, also jetzt weiß ich es wieder besser, aber ich wollte Bäcker werden. Also, dann ist mir aufgefallen, als Bäcker muss man echt früh aufstehen. Dann dachte ich mir, okay, machst Koch. Deswegen habe ich aber meinen QA praktisch in Hauswirtschaft gemacht. Und dann ist mir aber aufgefallen, Koch, boah, weiß ich jetzt gar nicht. Also ich habe es nicht ausprobiert, war da nie, aber es hat sich dann irgendwie nicht so angefühlt. Und dann wusste ich irgendwie nicht, was ich machen soll. Und dann kamen natürlich meine Eltern ins Spiel, weil Walterbau, wir haben in dem Haus gewohnt vom Walterbau. Also
Aber
in
es war noch
dem,
nicht der Glaspalast.
ja, aber das Gebäude daneben, das große, siebenstöckige, in dem bin ich praktisch aufgewachsen. Und dann war klar, alle kennen mich da von klein auf und dann hat es geheißen, geh mal zum Ausbilder und quatsch mit dem. Und der hat gesagt, Betonbau ist einfach der Job, das glaubst du gar nicht so toll. Und nachdem ich nicht wusste, was ich eigentlich machen soll, ist er gut, dann mache ich das. So.
Dann habe ich schon mal was.
Genau. Also das ist eigentlich der ganze Grund. Und dann bin ich sozusagen Betonbauer geworden oder habe das gelernt.
Mit 15, 16.
15, ja. Also bei mir war es immer so, das sage ich mal, weil ich am 27. Juli Geburtstag habe, war das immer der letzte Schultag oder der erste Ferientag. Und mir war nicht vergönnt, mit dem Mofa in die Schule zu fahren, weil es in dem Jahr sozusagen der erste Ferientag war. Also was das angeht, ja. Und dann hat man mit 15 letztendlich angefangen, Berufsgrundschuljahr zu machen. Und dann, ja, auf der Baustelle. Und dann war es aber für mich schnell klar, das kann nicht der Inhalt meines Lebens sein. Also es gibt so eine Schlüsselszene in meinem Kopf, die ich immer habe. Und zwar Freitag war ja, weiß nicht mehr, 12 oder 2 Uhr Schluss oder so, keine Ahnung. Waren alle, also am Kitzenmarkt war meine Baustelle da, in der Ulrichskirche da. Und dann standen alle unten drin und haben mit dem Hammer gegen den Bolz geklopft, gegen Stahlbolz, gequatscht und keiner hat mehr was gearbeitet. Und wenn dann die Sirene losging, dann sind 70 oder 80 Mann alle aus allen Löchern raus, ja. Und
Einfach
dieses Bild habe ich im Kopf, die
liegen
kommen da
lassen.
hoch und ich weiß, die Baustelle war ruhig und alle kommen raus aus den Löchern. Und ich habe mir gedacht, das kann nicht der Inhalt meines Lebens sein, dass ich da stehe und jetzt eine Stunde lang rumstehe, weil es jetzt dann gleich Feierabend ist
Nur darauf warten, dass
und
vorbei
warte
ist.
darauf, dass es vorbei ist. Das kann nicht sein. Also das war für mich Erkenntnis, dieses Bild hat sich bei mir eingeprägt. Es muss sich etwas ändern. Und dann hat man mich natürlich aufgrund der Verbindung ins Fertigteilwerk geschickt. Da hätte ich Vorarbeiter werden können. Also ziemlich schnell aufgrund der Verbindung natürlich. Dann war ich da und dann habe ich Fertiggaragen gemacht. Da waren dann 5 so Fertiggaragen, Armierung, Beton. Und ich habe immer einen Typen gesehen, der war auf so einer Rüttelplatte, hat diese Eisenbahnschweller gemacht, Schaufel, Beton, Rüttelplatte. Das hat er den ganzen Tag gemacht. Und ich habe mir gedacht, hey,
Fließbandarbeit eigentlich.
ich soll jetzt hier die nächsten Jahre auf diesen 5 Dingern da
Der Abend, der
steigen.
Abenteurer
Ja,
soll
auf
jeden
jeden
Tag den
Fall.
gleichen Scheiß machen.
Und dann war ich so, jetzt mach das, dann wirst du Vorarbeiter, dann geht's voran und so. Und nein, mache ich nicht. Da waren meine Eltern im Urlaub. Ich habe in der Zeit den Morningstar in Kissing bedient und habe dann gekündigt einfach, weil die im Urlaub waren und habe bei der Vermögensberatung angefangen. Also mit dem Drang, dass irgendwas passieren muss. Und dafür war das auch gut für mich persönlich.
Da war richtig innerliche Energy, die da dagegen kämpft hat, oder gell?
Also das Wesentlichste für mich, also ich glaube, man versucht ja immer ein bisschen selber zu verstehen, warum man was macht, aber es hat bei mir zu Hause immer geheißen, das braucht's nicht, das muss nicht, das reicht schon so und so weiter.
Genügsam, sei
Genau.
genügsam.
Und das Schimpfwort war immer mein guter, bester Freund, ist der Michael Kissling von den Kissling Galvanischen Werken in Neuses. Die waren früher in der Rosengasse und es war immer so das Beispiel von: Wir sind hier nicht der Kissling. Also klar, weil der hatte die Levi's Jeans oder was auch immer.
Der
Ich hatte das,
Unternehmersohn quasi.
genau so, ich hatte das alles nicht. Und deswegen war das immer so diese Aussage dann. Und für mich war das einfach, hey, so geht das für mich nicht, ja.
Aber Roland, würdest du sagen, dass das eine geldmotivierte Sache war? Oder weil das ist jetzt Geld, ne? Der hat Geld, der hat die neue Levi's Jeans und so weiter, oder hat sich einfach woanders
Weiß nicht, ob ich
hintrieben?
das da schon konkretisieren kann. Ich glaube, der erste Moment, gerade vermögensberaterweise, ist natürlich dann naheliegend, weil auch jetzt in dem Fall Gehirnwäsche, sage ich jetzt mal, was Erfolg und das weiter angeht, ja, alles darauf abzielt. Und nachdem es in meiner Jugend waren, ich glaube, 19 war oder so oder 20, wo ich da angefangen habe, hat mich das natürlich schon in die Richtung am Anfang total geprägt. Ja, dann habe ich mir einen 190er 16-Ventiler gekauft für 100.000 Mark. Ja, so dann. Also halt um mich geschlagen, was das angeht, mit allen möglichen Dingen, die man einfach erstmal richtig verdienen sollte, bevor man es macht, ja. Aber das hat da dazugehört, sage ich jetzt mal, zu diesem ganzen
Wie
Thema.
kam es zu dieser Vermögensberatung? Also
Ein
wo?
Freund von mir hat das gemacht und wie das dann so ist, geht man zu seinen Freunden und sagt, du, hier kann ich mal bei dir Analyse schreiben. Und dann war der bei mir und hat das gemacht und ich habe gemerkt, ich habe keine Ahnung. Also ich weiß nicht wegen meinem Konto, weil irgendwie hat Mama alles gemacht. Für mich hat sie, ich habe mich unwohl gefühlt, weil ich gemerkt habe, ey, du weißt von dir und deinen Sachen gar nichts. Und das war für mich eine ne Motivation, dass der nicht mich eingeladen hat, sondern ich von mir aus gesagt habe, sag mal, kann ich das auch machen? So, also und das hatte damit zu tun, also von meinem Gefühl her, weil ich da einfach ja mich irgendwie schlecht gefühlt habe, weil ich festgestellt habe, ich habe keine Ahnung da davon. Das war die Motivation, der Ursprung eigentlich.
Und war das die deutsche Vermögensberatung
Genau.
quasi? Also war ja eh, ist ja eh auch ein Hexenkessel, also auch
Ja,
in
aber
der
es ist letztendlich für mich selber, es hat sich mein Geist verändert. Mhm. Natürlich in eine extreme Richtung in manchen Sachen, keine Frage. Mhm. Ja, also 10.000 verdient, 12 ausgegeben. Also
im Rush.
Ja, Frau Lauder, ich bin wichtig. Also ja, man müsste schon in die Arbeit, wir sind früh um 5 im Karat rumgehangen und so, weil es halt da dazugehört. So. Aber ich will das alles gar nicht. Ich finde, das gehört einfach da dazu. Ne? Weil man kann es immer so oder so sehen. Man kann sagen, du hast in deiner Jugend für 100.000 D-Mark ein Auto gekauft, hast lange dafür geblutet, um das wieder zu bereinigen. Ja. Ich kann aber auch sagen, gut, dass ich das gemacht habe, weil in der Zeit, wo ich beim Film angefangen habe und es die ersten Fastsim im Porsche mit was er immer gab, während alle endlich Porsche fahren wollten, war mir das egal. Weil ich in meiner Vermögensberaterblase sozusagen haben wir alles, jeder hat einen Porsche, einen Renault Alpine, einen Ferrari, einen Rolls-Royce, was auch immer, wir sind mit allem rumgefahren. Naja. Also das hatte ich gar nicht. Also kann ich das in Anführungsstrichen negative auch natürlich viel, viel später als was Positives sehen. Mhm. Deswegen sind immer die Sachen so, je nachdem, wie man den Blick drauf wirft. Ne?
Freund von mir hast du auch gerade kennengelernt, am Artikel, der Markus, der hat auch öfters, genau in dem Lebensalter als DJ unterwegs, habe unmenschliches Geld dann auch verdient, habe alles auf den Kopf gehauen. Und der hat irgendwann auch mal zu mir gesagt, wenn du das alles gespart hättest, dann hättest du ganz schön viele Häuser bauen können, ganz schön viele Dinge. Und ich sag dir eins, also ich glaube, das eint uns so, das ist alles da drin, das kann mir keiner mehr nehmen. Also es gibt nichts Wertvolleres. Jeden Euro habe ich verprasst in sinnloses Zeug und es war ein unglaubliches Leben. War unglaublich.
So ist es für mich. Also ich sehe das so. Klar sind das manchmal, jetzt gerade im Filmbereich, ist ja nicht nur steil nach oben, ja, dann gibt es wieder eine Flaute, dann gibt es keinen Job, dann kommst du nicht. Also das ist jetzt auch nicht immer nur einfach. Und wo man dann natürlich in die Gedanken kommt und sagt, na, hättest du mal, dann wäre es doch jetzt einfacher. Aber für mich steht dann immer im Gegenzug eben genau meine, in Anführungsstrichen, Erlebnisse. Ja. Und das ist halt das, ja, warum ich lebe. Ja. Mein bester Freund ist mit 45 verstorben praktisch. Ja. Und was der alles gemacht hat für seine Rente und was halt alles. Und für mich war das immer einfach ein Sinnbild da davon. Ja. Ja, wenn du 100 wirst, du hast, klar, ist besser, ist einfacher, dann hat man es vielleicht, sei es mal, hätte man an manchen Stellen es vielleicht anders machen sollen, können, müssen, was auch immer. Aber es weiß halt Gott sei Dank keiner. Und für mich ist das einfach.
Aber wie gehe ich dann damit um? Weil das finde ich schon auch einen interessanten Punkt so. Also ich sehe das bei meiner Mutter zum Beispiel, die sagt immer, ich habe 100.000 Euro für dich gespart, die erbst du mal. Dann sage ich immer, Mutter, ich brauche das nicht. Hau die Kohle raus, haus raus jetzt. Ja, aber ich weiß gar nicht wie. Und so sage ich, ja, jetzt bist du über 70. Ich nehme halt jeden Monat 1.000 daraus, dann hält es auf jeden Fall. Also die 100 Monate, die kannst du jetzt mal richtig, also nee, kann sie nicht. Und dann gibt es das andere Extrem, die hauen alles raus und ich versuche mich irgendwo knapp vor dem Extrem zu bewegen. Aber schau, ich merke zum Beispiel, dass mich Fahrzeuge so glücklich machen. Also ob ich jetzt 30.000 Euro auf dem Konto habe oder mal Harley eine neue hinstelle, da laufe ich jeden Tag, also ich habe das gestern erst erzählt, ich habe so ein Schlüsselbrett und da hängen meine Schlüssel und ich freue mich, das ist Wahnsinn in der Früh. Ich stehe vor diesem Brett und das Universum sagt mir, was ich heute fahren soll. So. Und jetzt habe ich letztes Jahr einen Leichenwagen gekauft, einen Oldtimer, 30 Jahre alt. Der macht mich so glücklich, dieser Leichenwagen, wirklich. Das ist, du steigst da rein und da frage ich mich, was hat der kostet? Ah, was weiß ich, mit Reparatur und allem drum und dran, 30.000 Euro, 15.000 plus 15.000 reingesteckt. Das sind 30.000 Euro. Und jetzt kann ich die auf dem Konto haben. Und das Problem ist, ich bin gerade wieder an so einem Punkt, ich habe zu viel drauf, jetzt will ich mir schon wieder irgendwas kaufen. Mit Druck dann so, jetzt will ich Mustang gerade. Jetzt bin ich auf dem Mustang. Oder 560er SEC möchte ich auch unbedingt haben. Aber wie haltest du die Waage? Weißt, wo sagst du, weil das finde ich eigentlich ja, man kann es ja nicht planen. Ich kann ja nicht sagen, so, jetzt du wirst nächste Woche 61 zum Beispiel. Ne?
Jetzt hat er es gesagt. Aussprechen. Er hat es gesagt. Das kann doch gar okay, nicht sein.
Der Podcast endet hier. aber wie du sagst, es ist ja nicht planbar. Kannst ja morgen umfallen.
Ja.
Das wäre ja Schande, wenn da Geld rumliegt.
Ja, das ist immer das ist die Schwierigkeit da dran. Ja. Die hinterfragen natürlich in manchen Momenten ganz genauso. Ja. Wenn das dann mal nicht so ist, also das letzte Jahr war jetzt bei mir auch nicht so riesig mit den Aufträgen, weil es einfach gerade für uns schwierig ist, weil die ganzen Produktionen ins Ausland gehen. Ja, sie gehen in die Tschechei, weil es da angeblich billiger ist.
I doubt it, glaube ich nicht.
Ja, so mittlerweile ist es auch, ja. Sie kriegen aber 30% Payback und das ist natürlich die Motivation. Jeder will seinen Film finanzieren, logischerweise, und dann gehen die dorthin, ja. Und der Herstellungsleiter, wo ich dann halt rausgeflogen bin aus dem Netflix-Projekt, ja, weil sie in die Tschechei dann gegangen sind. Und dann sollte ich Kalkulationen abgeben mit allem, Anreise, Standby-Tagen, bla bla bla, habe ich gemacht. Und dann hat er mich 3 Monate, nachdem ich rausgeflogen bin, sozusagen gesagt, du, geht nicht, kannst leider nicht ändern. Hat er dann zu mir gesagt, naja, die Tschechen haben jetzt ihr Angebot, also ist genauso hoch wie deins. Ich sage, ja, so, was soll ich jetzt damit anfangen? Also
kann ich mir nichts kaufen davon.
Genau. Hm. So, und das ist natürlich was, wo man einfach bei uns gerade sehr schwer ist, weil sie einfach nach Belgien, Tschechei, nach Österreich, weil da einfach andere Dinge herrschen. Und dann gehen sie halt einfach alle dahin und dann nehmen sie dich natürlich nicht mit. Und dann bist du natürlich ausgeliefert, gell? Weil du kannst das nicht ändern. Du kannst dich ja auch nicht um einen Job in dem Sinn kümmern, wie man das in einer anderen Branche macht, die irgendwas aufbauen. Ja, wenn ich jetzt meinen Wanddrucker hernehme, mit dem ich angefangen habe, dann habe ich da was, wo ich mache was. Dann finde ich ein Neues, habe ich da bei der Feuerwehr an der Wand das Logo gedruckt, ja, an dem neuen Gebäude. Da war der Gärtner da, der hat das gesehen. Er hat gesagt, du kannst bei mir an der Halle das auch machen und so. Und dann spürst du, ich mache was, die Leute sind motiviert, die finden es toll, ja, und dann geht's von einem zum anderen. Das hast du aber beim Film ja nicht. Weil
also jetzt muss man, glaube ich, die Zuhörerinnen und Zuhörer auch kurz abholen. Also im ja. Film ist eigentlich Freelancertum 10.000. Wenn wir heute, ich habe es ja vorher schon erzählt, wir machen 4 Requisiten, machen so ein München 7 zum Beispiel oder so eine Chefin. Jedes Mal ist es eine andere Produktionsfirma schon mal und du gehst ans Set und es sind aber immer die gleichen Leute. Also du kennst einen Kameramann, du kennst einen Lichtler, kennst einen Regisseur, es ja. ist immer alles das Gleiche. Also eine Branche, die sich auch...
meistens der Fall einfach, ja. Na, weil das Team natürlich meistens so bleibt.
Ja, aber trotzdem schaffen sie es jedes Mal, die Gesellschaft gegen die Wand zu fahren. Also Film ist schon auch ein eng gestricktes Ding gefühlt so. Ne?
Es ist einfach so, dass es vom Budget her eigentlich nicht umsetzbar ist. Ist aber auch keiner interessiert. Also ein guter Freund von mir, der produziert eben gerade einen Tatort, ja, wo ich auch mitarbeite in Baden-Baden. Der ist junger Produzent, der hat den Karl-Lemmle-Preis gewonnen jetzt in Ulm letztes Jahr. Deswegen hat er gerade so einen Schwung nach oben, sage ich jetzt einfach mal. Und der ist da unterwegs und ich kenne natürlich jetzt viel mehr Zahlen als normal. Und wenn du mitkriegst, was da wie wo angesetzt wird vom Sender, dann sagst du, hey, das geht einfach nicht eigentlich. Also musst du gucken, wie du da was wegnimmst, da irgendwo. Das ist einfach unglaublich, ja. So, das ist nicht der Realität bezogen. Das interessiert auch keinen, weil es gibt einfach Summe X. Und wenn jetzt im Drehbuch drinsteht, ich sage jetzt mal, Mann fliegt vom Haus, Auto überschlägt sich, ja, und keine Ahnung, eine Riesenschießerei oder was, dann kostet es ja mehr Geld, als wenn einfach nicht viel drinsteht. So, aber das ist unwichtig. Es gibt nur immer Summe X, egal was da drinsteht. Mhm. Und das macht ja eigentlich keinen Sinn. Ja,
und Drehbuch hat große Wünsche, Regisseur hat große Wünsche, Action hat große Wünsche und am Schluss...
dann ist halt die Frage, wen hast du da an der Position? Ich habe jetzt den Tatort in Berlin gemacht, ja, mit der Mira Thiel als Regisseurin und die hat einfach an den Dingen festgehalten, die hat sich auch dafür eingesetzt, ja, und hat dann einfach andere Sachen weggelassen und wollte das unbedingt so haben und dann hast du auch ganz tolle Sachen dort gemacht, ja. Was dann einfach wieder richtig Spaß macht, wenn man sich was einfallen lassen kann, was kreieren kann, haben parkourmäßig was gemacht, haben den Hauptdarsteller aufgehangen und lauter so Zeug gemacht. Also einfach schöne Herausforderungen, warum ich das ja auch mache. Ja. Ich will ja nicht einfach.
Jetzt wissen wir immer noch nicht, was du genau machst. Also, ich glaube, das ist das Langweiligste. Nach der Vermögensberatung kamen Mountainbike-Touren, warum auch immer.
Also Vermögensberatung. Um das war ich Hauptgeschäftsstellenleiter, hatte 28 Mitarbeiter und zwar im Prinzip schon gut. Aber es war nicht meins.
Kommt wieder die innere Ding.
Ich hatte einen Vermögensberater in meiner Truppe, der hat aufgehört nach 3 Jahren oder so und da habe ich natürlich versucht, ihn zu halten. Und der war Motorradfahrer und so. Und dann saß er mir gegenüber, wie am Anfang. Und ich habe mir gedacht, hey, du hast nichts kapiert. Also hier Anzug, Krawatte, ich versteh's nicht. Warum machst du so einen Schritt zurück? Selber habe ich dann irgendwann verstanden, das ist nicht meins. Weil ich einfach gemerkt habe, es ist nicht meins. Ich bin das nicht, ja, letztendlich. Und habe dann, weil der Direktionsleiter hat eine eigene Firma aufgemacht. Und da bin ich dann mitgegangen, haben wir uns heimlich getroffen im Hotel, weil es hätte Strafe gekostet, wenn man mitbekommen hätte und so weiter. Hab Mitarbeiter mitgenommen.
Aber ein eigener Laden, nicht Deutsche Vermögensberatung.
Genau, sie hat selber was gegründet. Und dann hätte ich da dabei sein können und hatte aber so eine Sperre wegen über 5 Jahre Handelsvertreter, durfte ich das nicht. Also habe ich meine damalige Frau sozusagen vorgeschoben, offiziell.
Wie man es halt so macht.
Genau, und habe das dann in der Form so gemacht. Habe aber gespürt, es ist nicht meins. Ja. Und habe einen Freund, der hat im Innenausbau gestartet, habe ich dem sozusagen geholfen, weil ich war ja mal Betonbauer. So. Und dann habe ich gemerkt, aber ja, was es bedeutet, die Leasingrate für mein Lancia Integrale, ja, wie viel Gipsplatten ich in den 5. Stock tragen muss, um die zu überweisen.
Das ist alles.
Dieses Verhältnis ist mir ja verloren gegangen, ja. Weil sonst war der Gedanke, ich gehe zum Kunden, mache das und jenes und es ist erledigt. Aber das hatte nie was damit zu tun. Und das hat mir das eigentlich gezeigt. Und deswegen habe ich gespürt, das ist nicht meins. Und dann habe ich das Gott sei Dank sein lassen. Gott sei Dank, muss ich sagen, obwohl zwischendrin natürlich immer die Frage war, mache ich das gerade richtig? Weil meine Mitarbeiter, die ich mitgebracht habe, hätte ich ja viel mehr Geld verdient am Unterschied und so weiter. Und es war aber so, dass der das gegründet hat, dann ein paar Millionen unterschlagen hat. Und alle, die dabei waren, die alle mitgegangen sind, die sind alle eingesperrt worden. Und an dem Tag wusste ich, dass wenn ich irgendwas richtig gemacht habe,
dann das,
dass ich mich habe nicht mitziehen lassen.
Ja, von der Gier.
Herz, was anderes gemeint habe, das Optische hat da viel besser ausgesehen. Und ich war immer noch geprägt von Geld und bis 30 arbeiten und dann aufhören. So, das waren meine Gedanken, logischerweise. Hat ja null funktioniert, wie man sieht. Jetzt bin ich 61 gleich und arbeite immer noch. Also von der Seite her ist das.
Aber Roland, wie bist du da positiv geblieben? Also man kann ja in zwei Richtungen abbiegen. Entweder bleibt man neugierig im Leben und will was machen und sagt, das ist es nur nicht, aber da kommt noch was für mich. Aber man könnte auch sagen, warum ist es das alles nicht für mich? Jetzt war ich da. Wie?
Ja, das ist die Suche, glaube ich, nach genau dem. Und es hat sich da ergeben in der Zeit. Ich bin früher schon immer viel mit dem Jeep. Ich sei jetzt mal durch den Dreck gefahren. Wir haben nachts die Nummernschilder zugeklebt, ja, und sind durch ein Lech gefahren und irgendwelche Motocross-Strecken in Augsburg und Umgebung und durch den Wald und was auch immer. Und haben Camel-Trophy-Filme angeguckt und sind danach unterwegs gewesen. So, und deswegen wollte ich so Abenteuerreisen machen. Ja, das war eigentlich mein Traum. Und ich habe mir gedacht, ich nehme Fahrräder mit. Dann kann man mal den Jeep stehen lassen und kann dann auch mal mit dem Fahrrad was machen, weil in der Zeit hat es gerade mit Mountainbiken angefangen. Deswegen war es der Gedanke. Und ich hatte guten Draht in die Türkei und dann wollte ich da irgendwie anfangen. Hab einen Unimog gekauft und lauter so Zeug. Und dann war aber der Iran-Irak-Krieg und dann ist da keiner in die Türkei gefahren. Und dann hat ein Freund von mir, der Manfred, der hatte das California-Gym, bei dem ich im Studio war, und der hat zu mir gesagt, ja, aber dann mach doch einfach mal Fahrradreisen. Ich sage, Manfred, ich will keine Fahrradreisen machen, ich will mit dem Jeep durch den Dreck.
Ich will ein Nummernschild runterbauen, was ist los? Ey.
Er sagt, du kannst ja mal anfangen. Und er ist eigentlich schuld da damit, weil ich habe dann angefangen, mein Schwiegervater war im Rennradverein und dann haben wir so einen Kurs gemacht, obwohl ich selber gerade erst angefangen habe zum Mountainbike fahren. Ja, und dann hat sich das so entwickelt. Und dann habe ich eben in Wellenburg hier, sind wir mit 30 Leuten durch den Wald gefahren und dann habe ich Korsika im Bayerischen Wald eine Hütte am Atlantik, ein Camp. Und dann habe ich das und habe ich 7 Jahre lang nichts anderes gemacht als wie Mountainbike reisen und habe in der Eichleitner Straße einen Laden aufgemacht mit Ausrüstung. Mit Bikes and Boards zusammen, da in diesem VW-Autohaus, das dann der Eichleitner Straße ist, ja jetzt umgebaut, das Gebäude gibt es nicht mehr, um halt eben mehr pro Kunde, ich sag jetzt mal, einzunehmen, ne? Weil du hast das Wochenende 300 D-Mark, sag ich jetzt mal, Bayerische Waldhütte, aber der kauft sich ja eine Flasche, einen Rucksack.
Upselling.
Und deswegen habe ich natürlich gedacht, das mache ich mit dazu, dann habe ich mehr davon, weil ich kann nicht wie mein Kompagnon, mit dem ich in Imst Rafting und Mountainbiken zusammen gemacht habe, der hat halt 400 Leute, Lemming Tours war das damals, der hat 400 Leute den Innenrunde geschickt am Wochenende. Ja, ich kann aber nicht mit 400 Leuten mit Mountainbike, es geht halt von der Menge her nicht, also bist du da eingeschränkter, deswegen war das die Idee, das zu machen und habe damit praktisch dann angefangen, das zu tun und haben dann Shows gemacht mit dem Fahrrad, über Hindernisse fahren auf der AFA, einen Riesenstand mit allen möglichen, mit dem Fahrrad ins Wasser gesprungen, haben Shows gemacht und was auch immer halt waren dann so.
Kam ein bisschen das Sandman raus.
Ja, da hat es angefangen. Also unwissentlich, sage ich jetzt mal. Und dann war natürlich immer das Thema, du bist im Sommer unterwegs, jetzt hast du im Winter den Laden zwar, aber was machst du denn jetzt im Winter? Dann wollte ich meine, ich hatte 3 so 9-Sitzer-Busse, dann wollte ich Flughafentransfer machen. Weil ich mir dachte, die stehen vor der Haustür, dann fahre ich da halt 2-mal nach München, dann ist der bezahlt. So. Also es muss ja jetzt nicht mein Haupteinnahmequelle sein, aber hat einen Angestellten im Laden und so weiter. Dachte mir, das mache ich jetzt über den Weg. Und dann bin ich das erste Mal nach München gefahren, habe ich eine Anzeige bekommen vom Taxifahrer, weil ich natürlich nicht angemeldet, weil du musst am Flughafen was abgeben, dann passen da alle drauf auf. Das wusste ich alles nicht. Naiv.
Hätte ich auch nicht bloß.
Logischerweise, ja. Und somit war das einfach schon wieder so ein Aufwand, dass sich das dann auch nicht mehr rechnet. Es war ja nur, hey, ich fahre 1-2 Mal in der Woche nach München, so, dann ist der Bus bezahlt. Dann steht er nicht vor der Haustür. Also war auch das sozusagen hinfällig. Und ja, so war das eben, dass ich viel in der Form gemacht habe. Alpenüberquerung mit dem Mountainbike. Dann haben wir die Grand Route vom Atlantik zum Mittelmeer als Aspi-Fahrung mit dem Mountainbike gemacht. Dann habe ich in Frankreich eben in Biarritz in der Nähe da ein Camp vom größten Jugendreiseveranstalter gehabt. Dann war das Gardasee Bike Festival, habe ich als Veranstalter sozusagen für die Touren gemacht. Shows dort letztendlich auch gefahren. Also war das mein Leben. 7 Jahre lang war es nur Mountainbike fahren. Und halt der Laden. Wobei ich immer gemerkt habe, wenn ich im Laden bin, zu sitzen und zu warten, bis jemand reinkommt, ist einfach nicht meins. Mhm. Ja, und das, auch das war wieder mein Punkt, dass ich mir dachte, wenn ich älter werde, wollen die mit so einem alten Sack, sage ich jetzt mal, noch in der Gegend rumfahren, aber ich will nicht in dem Laden sein. Also das war für mich wieder so eine Nummer, wo ich gemerkt habe, jetzt geht was in die Richtung, was ist denn da später damit, wo ich mir sonst eher wenig Kopf mit später mache, aber da ging mir das durch den Kopf. Ja, und dann habe ich zu Hause gesessen und habe DSF Stunt Team gesehen. Mhm. Da gab es so eine Sendung auf DSF, die hieß Stunt Team, war so Making-of-weise und da kam dann immer, kannst dich bewerben. So, und dann habe ich jede Wiederholung, ich weiß nicht warum, ich habe das immer angeguckt. Und halt in meiner Not von, was mache ich denn im Winter? Also, den muss ich ja überstehen, habe ich mich dann da beworben. So, und dann sage ich jetzt mal, um es abzukürzen, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Fleck. So, anders kann man es nicht.
Und was unternommen?
Genau.
Es klingt immer so nach Glück und da kämpfen wir ein bisschen dagegen. Es hat nichts mit Glück zu tun. Das Leben bietet ganz viel an, man muss halt auch zugreifen.
Genau. Und das war halt also, ich bin da hingefahren, da gab es so ein Seminar, Wochenendseminar. Ja.
Da haben die erstmal aussortiert?
Ja, letztendlich war es im Nachhinein so, der Hermann Johr, der Chef von Action Concept, ja.
Das war schon Action Concept?
Ja. Der hatte auch so eine Spezialgeschichte. Und du konntest in der Zeit eigentlich schwer leben von diesem Job. Ja, weil es einfach natürlich 3 Programme gab und nicht so viel an Action letztendlich. Ja. Und so waren das 3 Firmen in Deutschland, die was gemacht haben, 4. Und die haben so versucht, da zu überleben. Und für ihn war es halt auch schwierig. Und seine Idee war, ich mache jetzt eine Stuntschule. Da zahlen die 200 Mark, oder ich weiß es nicht mehr, im Monat. Das sind bei 20 Schülern, ich sage jetzt mal 6.000 Euro oder was auch immer. Dann habe ich schon mal mein Grundrauschen. Das war eigentlich seine Motivation. Das wussten wir ja alle nicht. Auf diesem Ding waren, keine Ahnung, 150 Leute. Ja. Und ich bin natürlich nicht von Augsburg jeden Wochenende dann nach Köln oder Düsseldorf in dem Fall gefahren, weil hat der für mich 600 Kilometer, das war jetzt nicht irgendwie sinnig, ja. Aber es hat dann da eben halt angefangen, dass es halt ab und an so Möglichkeiten gab, wo man dabei sein konnte. Bei Adrenalin, es war mit Till Schweiger ein Film. So, und da hatte ich dann so meine ersten Einsätze. Und das war eigentlich so dieser Startpunkt. Und ich habe dann gemerkt, dass alle Leute, die mit mir auf diesem Seminar waren, sind 2, 3 da davon angestellt worden bei der Firma, bei Action Concept. Mhm. Und ich habe irgendwie das Gefühl, entweder bin ich da jetzt mit dabei oder nicht. So. Aber ich habe ja meinen Laden, das Camp in Frankreich, da ist nochmal ein Mitarbeiter, der da ist und so weiter. Ja, dann war Gott sei Dank in der Zeit meine erste Frau Stewardess. Das heißt, ich konnte für 30 Mark nach Berlin fliegen oder für 40 Mark nach Biarritz. Ja, das war der Vorteil. Letztendlich zur Abrechnung und so weiter.
Das war auch die, auf die die Vermögensberatungsgeschichte gelaufen ist. Aber ja, die hat sich gelohnt, ey.
Und so war das halt von dieser Zeit, dass ich einfach, da versucht habe, eigentlich da irgendwie damit zurechtzukommen und dann irgendwie einen Weg zu finden.
Einen neuen Fokus zu kriegen, oder? Was kann ich machen? Was muss weg?
Genau. Also so, und dann war ich am Set und ich war halt in der Zeit als Mountainbike-Fahrer in den Bergen. Ich habe jede Bananenschale, jeden Müll, alles habe ich in meinen Rucksack gesteckt, habe alles mitgenommen. Ich war jetzt nicht Umwelt, so, aber das habe ich immer getan. Aber dann war ich den ersten Tag am Set, dann hat da was gebrannt, dann war das irgendwie nicht groß genug. Dann hat der Chef einen Autoreifen genommen, hat den reingeworfen, sind die schwarzen Flocken da weggeflogen, damit es besser
schmeckt. Die Scheiße noch
was. Ich habe mir gedacht, also entweder ich verlasse das hier gleich sofort, weil das vereinbart sich mit meinen Gedanken gerade gar nicht, ja. Oder ich muss das irgendwie einfach in meinem Kopf verändern. So. Und es war natürlich halt einfach leider geil. Also, ja, du sitzt im Porsche, kannst um die Kurve schleudern, irgendwie so Zeug machen. Das, jeder kennt es auf der Autobahn, ist vor dir fährt jemand, der dich nervt und du willst ihm am liebsten, aber das kannst nicht machen. Und mein allererster Job war Roland, Autobahn, Cobra 11. Also ich bin von erster Sekunde, erster Pilotfilm da dabei gewesen praktisch und da war der erste Job, fahr dem auf der Autobahn hinten drauf. Und ich so, yes.
Nice. Dach. Männertraum.
Ja, ja, so, also kannst du mal wegschieben. Aber Zusatz ist ein Mietwagen, mach nichts kaputt.
Also muss nach drauf fahren ausschauen, wie immer im Film. So, meistens geht dann auch was kaputt.
Und das nächste ist alles Schlimmste für mich, mach dein Bart ab.
Oh.
Und also mir haben sie in meiner Jugend alle, haben, ich hatte so einen Schnauzer da, wie man das in der Zeit hatte. Und meine Oma, meine Mutter, alle haben mir Geld geboten, um das endlich wegzumachen. Ja. Und ich wollte es einfach nicht, weil ich dachte, ich glaube, der wächst nie wieder, weil der war so flaumig, dass ich mir dachte, das mache ich nicht. Und dann hat es an einem Abend vorher, da ich sage, ja, machst du morgen, schneidest du den Bart ab und dann kannst du machen. Und
weg.
Dann im Hotelzimmer. Oh fuck. Ja, so.
Hilft nichts.
Ja, und dann war das der erste Job mit dem Mietwagen.
Also muss man auch die Leute noch ein bisschen abholen draußen vor die Geräte. Also Alarm für Cobra 11, Legende, war Wahnsinn. Und Action Concept war ja auch ein verrückter Hund, gell. Also das Büro war dann quasi die Polizeiwache von Alarm für Cobra 11, da haben sie die Büros reinbaut. Und die waren ja dann auch, ich glaube, es war ein Fehlbau, da gab es irgendeine Autobahnstrecke, die gebaut wurde und da ist irgendwas schiefgelaufen und die haben dann diese Autobahnstrecke gekauft, oder?
Das war so, dass es aus Adolfs Zeiten
ein
4 Kilometer langes Autobahnstück gab in Berlin. Aha. Da waren an den mittelleiblangen Bäume, ja, so. Da gab es aber 3 Brücken. Mhm. Aber das waren nur die 4 Kilometer. Es war so ein Dead End auf beiden Seiten. Und das war da halt einfach so. Und die hat man wieder aktiviert.
Wieder gekauft quasi, oder?
Nee, die hat man nur aktiviert, dann vom Land sozusagen bekommen. Und wir haben dann in der Zeit, das war genau am Todesstreifen eigentlich, in Berlin. Mhm. Also da war der Todesstraum für Ding und da waren 2 Häuser, die sind dann angemietet worden und wir haben dann Stuntleute mäßig, alle am Anfang, ja, hatten ja alle, sag jetzt mal, keine Ahnung, haben wir da gewohnt, so in den Häusern.
Die Haus.
Genau, es war natürlich aber halt eine unfassbar coole
Zeit. Ja, was, wie krass.
Weil wir hatten unseren Spielplatz, 4 Kilometer Autobahn, Autos, die übrig geblieben sind vom Dreh, da sind wir natürlich auf die Autobahn, haben den anderen am Kofferraum gepackt, haben ihn quer geschoben und sind 4 Kilometer lang quer über die Autobahn. Haben da die Fernsteuerung entwickelt, die wir dann gemacht haben, weil einer von uns immer so viel Blödsinn gemacht hat. Der ist Helikopter ferngesteuert geflogen, also Modell-Helikopter. Und dann hatten wir so eine Idee, wie man das vielleicht machen kann. Und das haben wir dann selbstständig dort angefangen zu probieren, wie können wir ein Auto fernsteuern, weil wir mussten immer Stahlschienen auf die Straße legen. Die haben 80 Kilo gewogen und dann mussten wir, wenn wir ein Auto gegen irgendwas haben fahren lassen, hat man 150 Meter Stahlschienen ausgelegt und dann mit Schmierseife eingeschmiert und dann schmäleren Reifen auf das Auto gemacht. Dann haben wir
aber auch richtig geil, richtig basteln, richtig probieren,
ja,
ne? Also es ist ja auch, es gab ja keine Lösung. Man hat genau. Einfach was.
Dann haben wir einfach Automatik, ja, Fuß auf die Bremse. Hier Gang rein, Stahlseil ans Gas, Umlenkrolle am Boden, dann angezogen auf Vollgas, die Tür zugeschlagen, weil dann bleibt das Stahlseil hängen und dann ist er gefahren.
Ja, krass.
Aber er ist natürlich erst dann stehen geblieben, im Sinne von, wenn er irgendwo dagegen gefahren ist. Ja, weißt du, jetzt
aber auch richtig geil.
Du kannst halt auch nicht abbremsen oder so, weil das ist halt dann.
Ja, und dann war der aber auch noch am Marschieren.
Ja, klar.
Ja, ja.
Und so haben wir einen 850er BMW über einen LKW geschickt, ja, der da mit 150 alleine praktisch sozusagen in den Schienen entlang gefahren ist. Ja, so waren diese Anfangszeiten.
Es muss auch klappen dann beim ersten Dreh im besten Fall, was natürlich nicht immer klappt hat wahrscheinlich, ne?
Ja, also das ist halt einfach so der Punkt, dass sich das hat man letztendlich so umgesetzt, weil man wollte natürlich was Extremeres machen, aber das kannst halt dann, du kannst halt nicht mit 100 gegen einen Baum fahren, ja, also es geht halt nicht, ob Stuntman hin oder her, ist halt nicht möglich und somit hat sich das einfach dadurch verändert, ja, und durch unsere Fernsteuerung waren dann halt noch viel, viel mehr möglich in einem viel, viel schnelleren Bereich. So sind wir dann ja mit so einem 928er Porsche mit 200 über so eine Autobahnbrücke ferngesteuert, ne? Wo ich mit dem BMW, mit dem Kameramann im abgeschraubten Kofferraumdeckel vom 3er BMW mit 200 parallel zu dem ferngesteuerten Auto gefahren bin. Ja? Und wir dann einfach versucht haben, das einzufangen und haben sie im ganzen kompletten Flug sozusagen im Bild gehalten. Ja.
Naja, das muss man eigentlich sagen. Also wer Alarm für Cobra 11 nicht gesehen hat, müsst ihr euch reinziehen. Das war einfach crazy. Also das war auch so, du hast dir gedacht, es kann nicht mehr krasser werden. Es wurde jedes Mal noch krasser. Also das war so
krass, der größte Spielplatz.
Ja, Wahnsinn. Wahnsinn.
Weil
Hubschrauber gab es ja dann auch ganz viel.
Ja. Es war halt immer die Maßgabe, wir schauen uns einen Hollywood-Film an. Was haben die da gemacht? Und die haben halt 100 Millionen, ne, letztendlich. Und wir halt eigentlich 200.000, sage ich jetzt mal, im Verhältnis. Ja, und wie können es wir denn jetzt auch umsetzen? So, das sind einfach die Herausforderungen gewesen und das war das, was Spaß gemacht hat natürlich, da sich was einfallen zu lassen, wie wir das halt umsetzen können.
Und wie hat der Job damals geheißen? Das war ja Stuntman auch.
Genau.
Aber auch, also der war ja auch schon Stuntman, stellt man sich ja immer nur vor, der da was macht, aber es ist ja schon.
Ja, das war, also normalerweise ist auch der Unterschied natürlich gewesen. Normalerweise, wenn du als Stuntman in der Zeit auch gearbeitet hast, hast du deine Tasche mit Protektoren, bist ans Set gefahren, hast deinen Stunt gemacht und bist wieder gefahren. Action-Konzept aufgrund dieser Geschichte mit Cobra 11 hat sich ganz anders entwickelt, weil das einfach von diesem Aufwand in Deutschland niemand so gemacht hat. Deswegen war unsere Lernerfahrung einfach die unheimlich schnell, unheimlich viel, was wir umgesetzt haben und was wir auch lernen konnten, was das angeht. Aber der Punkt ist, dass wir haben Autos vorbereitet, wir haben Autos ans Set gefahren, wir haben die Autos kaputt gemacht, wir haben zusammengefegt, wir haben sie wieder zurückgefahren. Das heißt, wir sind in den Kamerawagen gefahren. Also wir haben einfach alles letztendlich bedient, ja, weil wir separat in der Action-Unit diese Action-Sequenzen komplett selber hergestellt haben. Also das.
Und war das eine Auftragsproduktion oder haben die das produziert, Cobra F?
Es war zuerst so, dass es in Hamburg eine Produktionsfirma gemacht hat und der Hermann Joa war der Stunt-Koordinator. So, und der Action-Regisseur, das es damals eigentlich gar nicht so wirklich gab bei uns. Ja, er hat es halt in die Finger genommen und ich sage jetzt mal, der Erfolg hat ihm halt einfach recht gegeben und dadurch kam es irgendwann dazu, dass er die komplette Produktion bekommen hat und dass er eigentlich auch seine Geschichte ist, ja, vom Stuntman zum Produzent. Das war für uns einfach auch eine enorme Entwicklung. Wir haben bei ihm in der Mühle, ich sage jetzt mal, übernachtet, haben die Wände gestrichen, weil wir keine Arbeit hatten, haben irgendwie meine Sachen vorbereitet, auf der Straße vor der Mühle und wir sind 5 Jahre später mit dem Hubschrauber im Garten gelandet. Also das ist einfach so ein sehr Irrsinn gewesen, ja, weil das von 8 Mann zu 500 Mann, von Stuntman zu 3 Produktionen, was den Clown, Motorradkorps und Cobra 11 anging. Ja, das waren dann einfach 3 Produktionen, die Firma gemacht hat und es war einfach ein Irrsinn. Also von dem, was man da gemacht hat und so, da hat niemand in Deutschland so viel Zeug jetzt im Stunt-Bereich natürlich gemacht und auch den Fokus dorthin. Das war halt einfach das, ja, der Spielplatz. Also.
Und wie endet so eine, also es ging ja, wir haben es vorher schon kurz gesagt beim Kaffeeziehen, war eine wahnsinnig lange Zeit für eine Serie auch, aber warum endet sowas? Weil, also ich könnte es mir heute noch anschauen, um ehrlich zu sein.
Ja, es ist halt wie immer alles abhängig von den Quoten. Und irgendwann wird es natürlich auch schwer, letztendlich. Ne? Und heutzutage sowieso, ich meine, in der damaligen Zeit, diese Hochphase war, es gab zuerst ARD, ZDF und dritte Programm. Und dann kamen die Privatsender dazu und die Privatsender mussten natürlich attraktiv werden, um, weil sie haben ja keine Gebühren bekommen, um Werbung, um damit das finanzieren zu können. Also haben die Geld in die Hand genommen und dadurch ist Cobra 11 entstanden. Und der Erfolg.
Das war das RTL?
Das war RTL, ja. Okay.
Das ist so witzig, weil, also erzähle ich auch immer gern, weil die Leute das meistens gar nicht verstehen. Man stellt sich den Fernsehsender aber unglaublich aufregend vor, aber Fernsehsender ist was total langweiliges, eigentlich nur eine Disposition. Also du hast, kann man sich vorstellen, du hast ein Büro. Die meisten Fernsehsender produzieren gar nichts selber, haben gar keine Studios, die kaufen Sachen ein, gehen zu Action Concept, sagen, ich möchte dir so und so viele Millionen anbieten, dass du mir Cobra 11 verkaufst. Dann strahlen die das über ihre Lizenz aus. Die brauchen sie natürlich, dass sie strahlen können. Und am Ende des Tages wird es nur bezahlt mit der Werbung, die in der Werbung läuft. Und das war's. Das ist der Job von dem Fernsehsender.
Und jetzt bei Cobra als Beispiel ist in, ich glaube, 74 oder 78 Ländern verkauft. Das ist natürlich
übersetzt.
Das ist natürlich so der, auch der Hammer. Ja, das kannst du auf Kantonesisch angucken. Ja. Das wird dann mit einer Stimme synchronisiert, die einfach
alles spricht.
Das ist natürlich für uns ist es natürlich völlig Falle, oder? Das ist wieder Lippensynchron oder sonst was. Da erzählt einfach jemand, damit du auch weißt, ja, was es geht. Aber es ist natürlich so, dieser Erfolg kommt schon auch daher natürlich, ne, der sich da einfach.
Aber Roland, siehst du nicht auch, also ich fand es immer interessant, wo wir da die ersten Drehs gemacht haben für München 7 waren die ersten Drehs für Franz Bogner damals.
Habe ich übrigens auch einmal gemacht.
Franz Bogner?
Ja, also einmal Stunt-Koordination bei mir.
Kann man nur hassen oder lieben, den Franz.
Das ist ewig her, einmal.
Ja. Gibt es eine ganz interessante Ding. Also das erste Mal am Filmset. Aufregend. Crazy. Muss ich da später ein Foto zeigen? Haben wir einen Entwickler da, der Jonas und ich. Der Jonas schaut aus, als wäre er 9. Also dann sitzen wir da in der Feuerwache. Das war bei der Feuerwehr in München. Da waren wir das Polizeipräsidium. Und dann waren wir da. Also Wahnsinn. Und dann war der zweite Dreh. Da gibt es eine Taxizentrale oben an der Wiesen. Ist eine Taxizentrale. Und da war immer vom Hauptverbrecher von München 7 das Hauptquartier. Und da habe ich das erste Mal, gab es unser erstes Zusammentreffen, Franz Bogner und ich. Andi Wirth hat das gebucht. Und dann stehe ich hinterm Vorhang und Franz Bogner in seinem Element, wie er ist. Jeder, der im Film ist und einen Franz kennt, weiß, was da los ist. Man kann nur hassen oder lieben. Und ich kannte den ja gar nicht. Stehe hinter so einem schwarzen Vorhang, wie hier im Studio, so einem Molltonvorhang. Und er regt sich furchtbar über irgendwas auf. Da ging es irgendwie darum, er wollte eine Webseite auf einen Fernseher haben. Und das war damals noch nicht so. Das waren keine Smart-TVs, man hatte das nicht. Und ich habe halt verstanden, okay, ich bin da jetzt auch On-Set-Beratung für das ganze Thema. Ich muss ja auch irgendwie ein bisschen schauen, dass das alles stimmt, was er da sagt. Ja, er will, dass diese Webseiten auf dem Fernseher haben und es ist ihm alles wurscht und keine Ahnung. Und dann, wer ist es da dafür zuständig? Wenn wir diesen Vorhang aufzogen, dann sage ich, und dann hat er mich recht blöd angemacht. Und dann habe ich zu dem, ja, jeder, was will denn er jetzt? Ich habe auch gar nicht gewusst, dass der so ein Halbgott ist, ne? Dann sage ich zu dem, ja, spinnt aber, wie redest denn du mit dir? Mach doch da seinen Scheißdreck da selber auf dein Fernseher. Also, so geht's ja nicht. Ich halt war 20, 22, 25 vielleicht, gell? Und da hat sich's entschieden. Ab da haben wir uns geliebt, gell? Ich war beim Franz daheim und wir haben da Drehbücher zusammen, weil er wollte dann einen nackerten Drohnen. Hat er irgendwann die Idee, hat er mir angerufen und hat gesagt, kann man etwas mit Drohnen machen? Man könnte so einen Drohnenspanner im englischen Garten machen. Ja, komm mal vorbei, das müssen wir jetzt mal überlegen, wie man das machen kann mit den Drohnen und so. Also war dann super. Aber auch so ein Halbgott, gell? Also damals. Wie bin ich da jetzt hinkommen? Egal. So ist die Filmbranche.
Ja, letztendlich.
Ach so, deshalb wollte ich sagen, ich habe mir damals schon gedacht, ich meine, das war jetzt eine andere Zeit, aber wir haben damals schon gedacht, es ist nicht alles ein bisschen aufwendig. Also was für Kameras, die da fahren, da kommt immer Ari und Scheinwerfer und es muss doch heute auch einfacher gehen. Und da sehe ich schon so ein bisschen das Problem vom Film, vom Fernsehfilm zu jetzt halt, das ist halt schon ein krasser Bruch, wenn man dann, waren auch alle überrascht, gell, wo dann Netflix erst einmal so rausgeben hat, welche Kameras zertifiziert sind, um für Netflix zu drehen und auf einmal war da so eine Panasonic-Kamera mit drin, die du halt für 1.500 € kaufen kannst. Und dann haben schon alle, glaube ich, langsam gemerkt, oha, jetzt wird es natürlich schon interessant. Und ich glaube schon, von außen betrachtet, dass da auch immer nur so ein bisschen das Problem beim Film liegt, weil wenn du jetzt heute so ein Tatort ziehst, da wird noch gedreht wie vor 20 Jahren. Da ist die große Kamera, die große Ari oder was weiß ich was am Start und dann siehst du halt Netflix-Produktionen, wo sie teilweise irgendeine unter 5.000 € FX3 auf einem DJI Ronin haben.
Das ist bei uns einfach immer ein bisschen Schwierig. Also es war ja in der Zeit Cobra. Am Anfang hat man ja auch Film, das Ganze noch gedreht, ja. Dann, wir waren ja praktisch noch an der Kamera gestanden, an den Boxen, an den Crashboxen, wenn das Auto drauffällt, der war in so einer Käfig geschützt. Und hat man hat praktisch, wenn das Auto war schon auf dem Weg, dann hat man irgendwann eingeschalten, weil es ja Geld kostet, jeder Meter. Dann ist man weggerannt, über die Leitplanke gesprungen, in Deckung gegangen. Und sobald das Auto aufgeschlagen ist, ist man rausgerannt, hat wieder ausgemacht, was einfach Geld kostet. Und jetzt ist natürlich digital. Jetzt schaltet man einfach ein, das ist total egal. Und es ist so eine Sache, wo man denkt, ja, das kostet jetzt nichts. Aber es stimmt eigentlich auch nicht, ne? Weil vorher hast du dann als Cutter das Material effektiv so bekommen. Jetzt kriegst du halt
nur Minuten shit. Lang. Ja, musst du den Scheiß raussuchen.
Du kannst dir dann den Scheiß raussuchen. Aber du hast früher, ich sag jetzt mal 20 Tage, ich weiß jetzt nicht, das ist nur einfach mal ein Beispiel, 20 Tage zum Schneiden bekommen und kriegst halt jetzt noch 12. So, also das heißt, du hast 18 Mal so viel Material, hast aber eigentlich, ich sag jetzt
doppelt
mal,
scheiße gelaufen eigentlich.
So, also das ist eigentlich auch nicht so, wo du sagst, es geht jetzt deswegen schneller oder besser, das stimmt nicht. Ja, aber ich bei den Bikerettern Action-Regie gemacht habe, ich wusste halt, wenn ich in der Wand hänge und der Hubschrauber kommt viermal an und erst beim fünften Mal klappt es wegen irgendwelchen Schwierigkeiten, dann habe ich mich hingesetzt und habe zu Hause praktisch die Timecodes genommen, damit, weil ich wusste, wenn der da mit der Maus durchzieht, dann zieht er das doch gar nicht, dass wir dann das doch umgesetzt haben.
Aber ist die Bergretter hier auch Ramsau, Dingsbums und so? Nee. Genau. Ja. Ja, ja. Da gibt es eine Regie.
Die gab es letztendlich.
Also ist es
einige Jahre Action-Regie gemacht.
Aber ist einer gescriptet, oder?
Bei Bergrettern. Mhm. Ja doch, die Bergretter, die Sendung.
Achso, das ist eine Sendung. Aber es gibt jetzt auch so eine Live-Doku.
Ja, okay, das ist ja was anderes. Nein, okay. Bei den Bergrettern oder Bergdoktor, das ist ja, da habe ich immer Action-Regie.
Folge 9, Ronja Forcher, Tochter vom Bergdoktor, war in dem Podcast schon.
Ach was.
Ja. Und Andi Heinzel kennst du sicher auch von den Filmcops, war in diesem Podcast vor.
Ja, das weiß ich, habe ich gesehen.
Da Andi Heinzel, den kenne ich, das war natürlich einer der allerersten, gell, mit einem 7, dann auf einmal sind Polizeiautos kommen, sag ich, was machst denn du? Ja, ich vermiete Polizeiautos, sag ich, das gibt's nicht, was ist denn das für ein Job? Ja, ich war Cop und so, gib mir alles auf den Sack und dann habe ich Polizeiautos und so, ja. Habe ich vor zwei Tagen nur geschrieben, Andi.
Ach was.
Nee, die Branche ist ja auch super klein, das muss man auch sagen, ja.
Ja, bei mir muss man halt sehen, dass ich natürlich jetzt zwar seit 4 Jahren wieder zurück bin in Augsburg, aber ich war halt einfach 27 Jahre weg. Also mein Dunstkreis, also mal war Köln und halt in der Ecke. So.
Muss man auch sagen, es teilt sich schon ein bisschen auf in Deutschland. Gell? Köln, Berlin, Süddeutschland. Jetzt tut sie wieder viel, geht weg aus München nach Penzing und so.
Genau, das ist, ja, das ist halt in den Studios. Weil natürlich jetzt ist halt von der Art und Weise in eine neue Richtung, da Sachen zu machen.
So, jetzt aber ändert natürlich schon, jetzt muss ich aufpassen, was ich erzählen darf, aber bei uns hat sie eine beworben, die war bei Konstantin und die hat viele Dinge erzählt aus der Zeit und mit Konstantin ist eine Riesenbude auf jeden Fall mal, aber da tut sie natürlich auch sehr viel und was da vor allem halt zu hören war, natürlich verändert Sky, Netflix, wie sie alle heißen, vor allem Netflix, schon natürlich das Game, gell? Weil früher war es bei Konstantin so, wenn du eine öffentlich-rechtliche Produktion hattest und hattest dazwischen 3-4 Wochen, wo nichts produziert ist, dann haben die Öffis das halt durchbezahlt. Dann waren die Leute weiterhin angestellt und das ist gelaufen. Und Netflix sagt so, wir zahlen gar nichts. Also wir zahlen genau an den Tagen, wo gedreht wird. Und dann hat Konstantin zu seinen Leuten auch gesagt, ihr müsst euch zwischendurch immer 3-4 Wochen arbeitslos melden. Und da bricht natürlich jetzt gerade alles zusammen.
Ja, das ist dann die Schwierigkeit beim Film generell. Ne? Also ich meine, mich betrifft es in der Form nicht, weil ich sowieso so ein Tagelöhner bin. Ja? Also ich habe dann da 5 Einsatztage oder jetzt in dem Tatort in Berlin waren es 9, ja. Also, und dann bin ich sowieso nur für die Tage sozusagen da, ja. Aber jetzt die Leute, die beim Film angestellt sind, also Regieassistenz, Requisit, was auch immer, die sind ja alle angestellt. Und du hast natürlich niemals, also du fällst irgendwann halt automatisch ins Hartz IV, weil du verdienst zwar in der Zeit, wo du arbeitest, mehr Geld, arbeitest aber natürlich auch viel mehr. Ja, das ist ja kein 8-Stunden-Tag, sondern du bist ja dann eigentlich, es ist viel geregelter wie früher, muss man dazu sagen, ja, aber es ist trotzdem so.
Also bis 16, dass, 18 Stunden
genau, Jobs an diesem Bild. Das ist eigentlich doppelt so viel Arbeit, das rechnet dir aber ja niemand an. Das heißt, du musst dich dann nach dem Projekt, meldest dich arbeitslos.
Auch hoch illegal, muss man auch sagen.
Ja, und dann ist aber so, aber das ist einfach das Problem für die Leute, ne? Weil du meldest dich dann arbeitslos und irgendwann sind deine Tage aufgebraucht und dann fällst du ins Hartz IV. Also Hartz IV damals sozusagen, ja.
Grundsicherung, ja.
Ja, also das ist dann das Problem, aber du kriegst die Tage niemals zusammen. Es gibt aber keine eigene Bewertung da dafür, weil es ist aber ja so, dass du für einen Film 6 Wochen, 8 Wochen, von mir aus 10 Wochen arbeitest. Und wenn der nächste Film, der fragt ja jetzt nicht, wann bist denn du fertig, Hannes, dann fangen wir da an. Der Einzige, der das bestimmen kann, ist der Regisseur, der sagt, ich bin in dem Projekt, ich kann dann da reinstarten. Das heißt, du kannst gar nicht nahtlos von einem zum anderen kommen, ja. Und das ist dann einfach, wie immer in Deutschland, sag ich mal, dass so Dinge einfach pauschalisiert werden. Und das ist einfach das Problem, ne? Weil das für die Leute einfach auch schwierig ist. So.
Aber ich sag dir eins, das ist mein Wild Guess, warum die auch alle nach in den Osten gehen und so weiter mit den Produktionen, weil denen natürlich auch diese Dinge um die Ohren fliegen. Also irgendwann. Also ich frage mich immer, warum ist diese Filmbranche auch so sexy? Ich finde sie selber sexy. Ich freue mich jedes Mal, so alle 1-2 Jahre fahre ich dann selber auch mal wieder ans Set und schauen wir das an, wenn wir da die Requisiten gemacht haben. Und aber da siehst du Leute, die sind 20 Jahre alt, die schon aus wie 40, die sind so fertig teilweise, vor allem die Regieassistenten, die sind am Arsch alle. Und man merkt es selber richtig, wie es an die Knochen geht. Gell? Du bist da an einem Abend und natürlich verstehst du, oh, es ist jetzt alles aufgebaut, es ist alles Ding und dann schreit der Regisseur, wir machen nochmal eine, wir machen nochmal eine, wir machen nochmal eine und alle sind komplett am Ende so. Und trotzdem hat es so einen, weil es ist ja eigentlich ein total, es ist nur null kongruent. Also es ist eine totale shiny Branche nach draußen. Ich bin beim Film und aber an so einem Set ist nichts shiny. Das ist rough, das ist shift. Du hast nur Dixie-Klos, meistens ist Catering scheiße. Es ist klamm. Weißt, also es ist nicht shiny. Wenn du auch die Schauspieler anschaust, es ist nicht shiny. Du siehst die im Fernsehen und dann, wenn du mal ein Set gesehen hast und dann wird da gespielt, es wird 4-mal umgebaut und neu geschient und dessen, sie müssen 16, 20, 25 Mal den gleichen Shit spielen. Dann denkst du, was ist das für ein Job?
Ja, das ist immer, das ist natürlich die Welt da dahinter, die letztendlich natürlich anders ist. Also das kannst du nur lieben oder sein lassen. Letztendlich. Ne?
Weil aber was liebst du da dran? Auch an dieser Unsicherheit, weißt du, zu sagen, wie viele Tage im Jahr bin ich gebucht?
Ja, genau das Erlebnis. Also das ist ja für mich auch so, dass ich an Sachen, also Sachen zu machen, die man eigentlich nicht machen darf. Also das ist halt was, du bist an einem Riesenrad, da steht dran, betreten verboten, ja, oder außen oder was auch immer. Du gehst da rein, du kletterst raus, so, Punkt. Das muss gar nicht immer groß sein, sondern es sind einfach Sachen, wo du an Plätze kommst, wo du normal nicht hinkommst. Das kannst du beim Jochen Schweizer einfach nicht buchen. Ja, also ich habe für Shane Ursli, ja, das ist so ein Schweizer Kinofilm, da sind wir, da war die Skisaison schon vorbei, der Lift schon eigentlich abgeschaltet, haben sie für uns angemacht, da sind wir auf 2500 oder 300, weiß ich nicht mehr, Meter hochgefahren, sind auf die Pistenraube, sind mit in Tiefschnee auf 2,7 hochgefahren, um da oben mit dem Schlitten irgendwie so. Da stehe ich auf der Pistenraube. Ja, du kannst nicht auf einer Pistenraube, es hat noch am Tag vorher geschneit, das war alles unberührt. So, das kannst du nicht buchen. Da fahre ich im Sonnenaufgang da in der Früh um 6 in der Pistenraube da den Schnee hoch, da den Hang hoch hinten drauf. Der Typ, der fährt, sagt, pass mir auf, ja, weil wenn er da reinkommt in die Ketten, seid ihr tot und dann fährt er los. So. Und dann ist es für mich, ist das einfach, ja, dafür. Ja. Das andere, was eben nicht so toll ist.
Das muss man halt, gibt, gehört auch dazu.
Das gehört ja einfach da dazu. Ja. Das ist einfach.
Aber weißt du, was ich so interessant finde? Weil es klingt ja, also es klingt Nummer eins nach einem totalen Adrenalin-Junkie eigentlich oder nach so einem Jäger, nach so besonderen Situationen, aber du wirkst auf mich so ruhig.
Meine Aufgabe. Also ist auch mein, ja, was ich auch sein muss. Ja, egal was wir machen, man muss die Übersicht behalten. Man muss wissen, was man macht. Man muss es beobachten. Und man muss auch eine Ruhe ausstrahlen, damit die Leute das auch dem auch vertrauen, was du da umsetzt. Ja, weil wenn der Kameramann da steht und das Auto fährt mit 100 auf ihn zu und bremst, ja, oder macht eine Überschlag, was auch immer, und der sagt zu mir, kann ich da stehen? Ja, dann muss ich ja entscheiden, dass er da stehen kann. Und dann, wenn ich sage, ja, ich glaube schon, ja, dann weiß ich nicht, wie der da steht.
Ich hoffe.
Und ich, also das ist natürlich ein wesentlicher Faktor, dann einfach zu sagen, okay, pass auf, kein Problem, hier kannst du dich hinstellen, weil ich auch weiß, dass er da stehen kann. Das ist jetzt kein Raten, sondern durch das, dass man dann so viel gemacht hat, kann man Dinge einfach einschätzen. Natürlich weiß ich nicht und das ist immer das Spannende, wenn zu mir Leute sagen, ja, habt ihr das nicht berechnet? Ich sage, ja, wie jetzt, weil das sich jeder besser vorstellen kann, ein Auto fährt mit 80 über eine Rampe. Weiß ich, ob der genau 80 gefahren ist? Ist er 75 gefahren oder 90? Also wie weiß er das denn? Also jeder, der sich mal vorstellt, er sitzt im Auto, ist angeschnallt, hat einen Helm auf. Du schaust natürlich auf den Tacho, wenn man sagt, fahr mal 90, ja. So, aber du kannst ja nicht auf den Tacho gucken bis zum Schluss, weil du musst ja die Rampe treffen. Also, so, wo triffst du die Rampe? In der Mitte, mehr seitlich, mehr außerhalb, so, das hat ja alles Auswirkungen auf das, was da passiert. Deswegen gibt es so eine Richtung, sage ich jetzt einfach mal, ne? Das Auto, wenn fliegt, bei der und der Geschwindigkeit, landet es in dem und dem Bereich. So. Aber das kannst du ja nicht.
Erfahrung halt auch, ne?
Genau, das ist genau der Punkt so letztendlich. Und das sind einfach die Dinge, die es halt ausmachen. Oder, also mir, was mich einfach freut, weil mich erst vorgestern der Producer gefragt hat, ob ich denn irgendwas hätte, was ich unbedingt machen will, ja, bei dem Tatort jetzt in Baden-Baden. Und ich würde sagen, was mich freut, ist einfach eine Aufgabe, die ich bekomme, die umzusetzen. Ja, wir haben jetzt vor 2 Tagen eine Joggerin, die auf zwischen 2 Maisfeldern joggt, haben wir mit dem Transporter überfahren. So, du kannst jetzt natürlich mit einem normalen PKW dich überfahren lassen als Stunt, sage ich jetzt mal. Das funktioniert ja in einem gewissen Rahmen, aber mit dem Transporter geht es nicht, ja, weil das einfach eine große Fläche ist.
Frontal.
Das ist einfach so, es funktioniert nicht. Da kannst du machen, was du willst. Das geht nur am Ende mit Tod aus letztendlich. Also ist jetzt die Aufgabe, wie machen wir das, damit wir es umsetzen können? Und das ist das, was ich toll finde. Ja? Und ich habe für Rattenfänger von Hameln, für die Serie auf ZDF Neo, haben wir einen Fahrradfahrer nachts auf der Landstraße über den Haufen gefahren, also weil sein Schwager rausbekommen hat, dass er mit seiner Tochter und so weiter. So, deswegen hat er ihn umgebracht. Ja, so wie bringe ich jetzt, also wie fahre ich einen Fahrradfahrer, der nachts auf der Landstraße fährt, wie kann ich den über den Haufen fahren? Und dann sich was einfallen zu lassen, dass ich den einfach wirklich mit dem Auto über den Haufen fahren kann, aber weiß, dass ihm nichts passiert. Ja, es kann vielleicht wehtun, aber dass ihm nichts passiert in dem Sinne. Das ist das, was ich liebe daran, genau diese Aufgaben. Ja, das
ja, da kommt ja die alte Action-Concept-Zeit auch wieder raus,
ja,
eigentlich, oder?
Ja, wir haben beim Clown-Kinofilm, ja, habe ich Action-Regieweise gearbeitet, da ist eine Antonov, die in die Luft fliegt, ja. Die fliegt aber am Abend nach Hause wieder. Also wie machen wir das? So, wir haben dann einfach ein Scania-LKW genommen, nur die Zugmaschine, haben vor die Zugmaschine eine Schale gebaut, haben so eine Kanzel von einem Flugzeug bekommen, die haben wir da eingebaut. Dann haben wir mit Alu-Traversen Flügel gemacht, haben aus Holz Propeller gemacht, die wir danach VFX-weise animiert haben sozusagen. Und dann habe ich die Aufnahmen mit der Original-Antonov und mit dem Nachbau bei der Explosion gematcht, sage ich jetzt mal. Und das sieht kein Mensch, die fliegt da einfach in die Luft. Ne? Und das ist halt das, was ich daran liebe, diese Sachen in unserem Rahmen umzusetzen. Ne? Die Amis gehen dann irgendwie in die Wüste.
Und sprengen das Ding halt hoch.
Ja, und nehmen den einfach mit und dann ziehen sie den entlang und sprengen den in die Luft. Das können wir aber nicht, weil wir das Geld einfach nicht haben.
Wird doch gar keinen Bock machen.
Eben. Also das ist das, was ich liebe. Und was halt immer weniger wird letztendlich, weil bei alles so, aber das ist ein Zeichen der Zeit, ist alles so pauschal, schnell, unwichtig, Hauptsache gemacht. Und das finde ich einfach, das ist halt was in unserer Zeit einfach das Ganze wegnimmt. Ja, und man macht ja auch einen Film, um was zu erzählen und um festzustellen, wenn man es macht, dass es vielleicht anders doch besser wäre als wie gedacht. Ja, und diese Zeiten hast du nicht mehr. Wir haben jetzt im Tatort in Berlin, wir haben die Choreografie gemacht für einen Kampf und wir haben das gedreht, geschnitten, also selber choreografiert, gedreht, geschnitten, dann der Regisseurin gezeigt, die war hellauf begeistert, und weil wir es dann ja mit den Schauspielern erst trainieren, ja, und dann erst umgesetzt wird.
Wie gesagt,
sie hat das angeguckt und dann am Tag, wo wir mit den Schauspielern das trainieren, um das zu machen, hat sie mich in der Früh angerufen. Ich sage, Roland, ich glaube, wir müssen es anders machen. Das figurweise, bla bla bla, passt es so nicht, wir müssen so. Und dann haben wir das nochmal umgeändert. Aber das hat sich ja nur entwickelt, weil wir das vorher so gemacht haben und sie Zeit hatte, sich das anzuprüfen. Und deswegen hat sich es dann in eine andere Richtung entwickelt. Und dann hast du was wirklich Hand und Fuß hat. Das ist das, was in den großen Produktionen in Amerika oder jetzt auch, wenn sie in Babelsberg was drehen, das läuft einfach anders. Ja. Das hat halt mit dem Geld zu tun. Ein Freund von mir oder ein Kollege hat jetzt Siegfried und Roy, in Babelsberg haben sie das gedreht, ja, war das Double vom Siegfried, glaube ich. Ja, die haben 3 Monate nur geprobt. Alles so. Ja, Ja, also ich hatte das Vergnügen bei Sam in Sachse, das war für Disney Plus eine Produktion, die ich gemacht habe vor 3 Jahren. Und da haben wir auch viele Kämpfe gehabt und wir haben alle Kämpfe choreografiert, gedreht, geschnitten, mit den Schauspielern 3, 4 Tage trainiert, vorher nochmal gemacht. Da hast du einen ganz anderen, kannst du es einfach ganz anders umsetzen. Und die können es auch selber machen, weil sie auch im Thema sind und so weiter. Ja, das ist, und das haben wir halt leider selten, weil da dann nicht der Fokus da ist und das Geld nicht da ist. Und das Geld auch da nicht sozusagen investiert wird, weil das so nicht gesehen wird. Ja.
Ja, das ist über die Jahre immer mehr VFX natürlich gekommen, aber jetzt kommt halt noch die KI um die Ecke, ne?
Ja. Ja, aber das heißt mal, es hat ja auch einen Vorteil gebracht, VFX, ne? Also, wenn ich mir überlege, du bist halt früher, also nehme ich jetzt mal einen Clown her, ja, dann bin ich vom Hubschrauber in ein Stahlseil damals gesprungen, dass sie so ein Bremssystem hatte, wo ich dachte, ich werde in der Mitte auseinandergerissen, letztendlich. Aber das hat man dann deswegen gemacht, weil man da der Meinung war, desto dünner das ist, desto besser ist es, um es wegzumachen. Mhm. Ja, also das war dann der Grund für Stahlseil, nicht das Bergsteigerseil, was ja einfach ein Reck hat und angenehmer und was auch immer ist. Ja, aber da war dann der Meinung so. Also, aber du bist gesichert an was und du nimmst danach das Seil raus. Das heißt, es hat ja auch einen Vorteil. Du kannst auch andere Sachen machen. Mhm. Ja, weil wenn ich jetzt irgendwo runterspringe, dann muss ich ja letztendlich, wenn ich im Luftkissen lande, immer in irgendeiner gewissen Höhe eine gewisse Position einnehmen, damit ich sicher im Luftkissen lande. Das heißt, ich bin vom Flug
nicht frei.
Art und Weise nicht frei. Ne? Also klar, du nimmst dann Kardons, wenn es unsicherer ist, weil du dann unsicherer auch landen kannst, ja, weil du jetzt durch eine Scheibe springst, so zum Beispiel, und du bleibst irgendwo hängen, dann ist die Rotation anders und so, und deswegen hast du dann Kartons, da kannst du auch mal schief reinkommen, so. Aber der Aufwand ist natürlich auch dementsprechend, ja, weil du dann 3 Meter hoch Kartons machst, ein Riesenfeld und was auch immer, ja. Also, und dann hat es ja einen Vorteil, dass man VFX-weise dieses Seil rausnimmt und ich da einfach unkontrolliert da, sei es mal, rausspringen kann. Also hat es auch was Gutes. So. Und das sehe ich bei der KI schon auch, auch wenn man das nur schwer abschätzen kann, wo das hingeht letztendlich. Ja. Aber ich habe jetzt für diese Überfahrnummer versucht, mit der KI das vorher zu animieren, weil ich immer ganz gerne so Previs habe, ja, und das anbiete, wie ich das sehe, auch für eine Lösung, wie man es umsetzen kann. Und es hat halt null funktioniert, weil sagt der KI mal, fahren Menschen über den Haufen.
Naja, macht
es einfach nicht. So, egal, was ich eingegeben habe, die Kamera ist immer weggefahren, also, aber nie drauf zu. Ja, so, also da merkt man, dass so easy ist es dann auch nicht.
Wir beschäftigen uns ja unglaublich viel damit.
Ja,
ich muss sagen, es gibt schon auch Dinge, die ich interessant finde, zeige ich dir gleich noch. Wir haben auf unserer Webseite meinen Leichenwagen zum Beispiel, der fährt auf Wolken, also der fliegt auf Wolken. Es schaut Hammer aus, selbst hinten die roten Vorhänge, das ist ein Glasaufbau hinten, die roten Vorhänge wackeln und es ist alles super geil. Und das ist ja ein Motiv, das wäre ja nie drehbar. Wäre nicht drehbar, kannst du einen Leichenwagen nicht über die Wolken fahren, da steht dran, alle wollen ganz nach oben, Zwetschge, so. Dafür finde ich es schon gut. Die Frage ist nur mit der Filmbranche, es müssen ja nur die falschen Leute irgendwann sagen, naja, wir kriegen da jetzt die richtige Qualität raus, wir müssen es eigentlich gar nicht mehr machen. Und Roland, ich habe aber ein Gefühl, das finde ich immer wieder ein interessantes Beispiel, wenn jetzt heute sagt, der KI macht mir von dem Roland in seiner Erscheinung, wie er da sitzt, ein geiles gotisches Gemälde und dann lasse ich mir das irgendwo digital drucken und rahme es vielleicht noch schön und dann hänge ich das an die Wand und das ist ein KI-Bild von dir. Und jetzt nehme ich dieses ganz gleiche Bild und lasse das jemanden malen über Wochen und Monate in Öl. Es ist genauso groß, es hat den gleichen Rahmen und hängt es hin. Und ich bin sowas von überzeugt, dass wenn, egal welche Kompetenz da ist oder auch nicht Kompetenz da ist, wenn du diese Leute vor diese 2 Gemälde stellst, die Leute wissen, wo Energie drin steckt und wo nicht. Da bin ich überzeugt davon.
Ja, das sehe ich auch so. Also da bin ich, ich glaube auch, dass das ein gutes Mittel in manchen Sachen ist.
Werkzeug, ich sage immer Werkzeug.
Genau, Werkzeug. Letztendlich, das sehe ich eigentlich auch so, weil die Dinge jetzt, also jetzt, wenn ich das Beispiel wieder mit dem Überfahren hernehme, du machst ja was und entwickelst, weil du machst neue Ideen, wie du es jetzt noch besser machen kannst. So. Also das entsteht ja, weil ich es tue. Und wenn ich da jetzt nur sage, mach du mal, dann ist es halt so, wie ich glaube, dass es sein sollte. Und das, glaube ich, ist ein großer Unterschied, dass es für manche Dinge von Vorteil ist, wo man jetzt vielleicht irgendwie sonst viel komplizierter sein muss, ja. Also das glaube ich schon, dass da einiges in Zukunft funktioniert, wenn ich jetzt da diese, also wie gesagt, Plates hernehme, ja, du fährst im Auto, dann hast du heutzutage aufgrund der Zeit einfach, kannst du diese Schauspielerreaktion gar nicht mehr real drehen, weil es einfach zu viel Zeit in Anspruch nimmt. Du musst Straße sparen, du brauchst einen Trailer, du brauchst, also oder du musst das Auto ziehen oder was auch immer, weil so viel Licht und Scheinwerfer da drauf sind, dass der dann nicht sieht, wo er hinfährt. Also das ist alles sehr, sehr mit sehr, sehr viel Aufwand verbunden. Wenn du jetzt, deswegen macht man ja im Studio einfach vor LED oder LED-Wände jetzt mittlerweile diese Reaktion, die tun so, als ob sie fahren würden. Dazu muss man aber die Hintergründe drehen. Und dass das, glaube ich, zum Beispiel du einfach generierst und dann das da einbaust, glaube ich, ja, das wird sich sicherlich dahin entwickeln, ja. Aber es hat einfach immer mit diesem Budget, Zeit.
Voll.
Es hat nur immer mit diesen ganzen Sachen zu tun.
Und dann glaube ich, wenn die falschen Leute jetzt beim Film das entscheiden, dann geht es erstmal in die Richtung. Aber ich glaube, es kommt dann wieder die Gegenrichtung. Und jetzt muss man die Zeit halt irgendwie überbrücken.
Ja, das glaube ich auch. Das ist vielleicht wieder ein dummes Roland-Beispiel, aber das ist, du hast Mountainbikes, dann werden sie immer leichter, immer leichter, immer leichter, dann brechen sie irgendwann zusammen und dann werden sie wieder schwerer, schwerer, schwerer. Oder ist ja bei allen Sachen so, ja, wo sich Dinge entwickeln und dann gibt es irgendwo eine Grenze und dann merkt man, man muss es halt auch handeln letztendlich, ja. Also, dass das in vielen Sachen einen Vorteil bringt, ja, und ja, so manche Dinge. Klar, die Leute, die sich mehr damit beschäftigen, haben halt auch einen größeren Output. Ja, für mich ist es schwierig, immer wenn ich anfange, irgendwas damit zu machen, weil ich natürlich dem mich nicht verschließe. Aber wenn man so nicht so viel da mitbringt, dann wird es halt auch schwer. Und ich bin halt nicht der Typ, der da irgendwie 10 Stunden vorm Rechner sitzt. Ja, deswegen mache ich ja das, was ich mache, weil ich genau das nicht machen
will. Aber offenes Angebot von mir, komm gerne mal einen Tag zu uns. Die Sabrina hast du vorher schon kennengelernt, die Motion Designerin, die ist super fit. Die wirst du vielleicht auch das ein oder andere Modell, das die Dinge generieren kann, das man nicht kann.
Auf jeden Fall.
Die wirst immer herzlich willkommen.
Ich für meinen Teil natürlich auch sehe, es ist ja immer leicht gesagt, dass andere Firmen irgendwelche Anschlüsse verpasst haben. Nehmen wir mal Nokia als Beispiel.
Crazy.
Crazy. Genau, die haben es einfach komplett verpasst.
Crazy.
Aber wenn man sich selber hernimmt, dann sehe ich immer, es ist ja gar nicht so einfach, dass du da am Zeichen der Zeit bist, weil du selber machst ja auch alles so, wie du es gewöhnt bist und wie du es halt immer machst und so. Und es ist auch nicht so einfach, jetzt rauszutreten und sagen, so, jetzt lasse ich mal, jetzt kümmere ich mich mal.
Sehne.
Und so, das ist einfach auch nicht so leicht. Es ist immer leichter, wenn man was anfängt, ne? Jetzt, wo ich mit meinem Wanddrucker angefangen habe.
Also müssen wir auch rein drauf kommen.
Ja, ist das was, wo ich natürlich jetzt in dem Bereich einfach dazu lerne und mache und so weiter. Und natürlich jetzt da Input sammle, ja. Und auch das,
aber ich glaube, es entscheidet sich schon, ob man sich versperrt oder nicht. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, also ich glaube, dass die sich auch, das Nokia-Beispiel, die haben sich einfach versperrt. Also niemand hätte eine größere Chance gehabt, diesen Handymarkt zu revolutionieren wie Nokia. Das war ja Wahnsinn so, ne? Und dann haben die sich einfach ist ja gut gelaufen, die 32-10s, da kann ich heute noch aus der Schublade nehmen, die haben immer nur Akku. War ja ein Wahnsinnsgerät, man muss ja gar nichts machen, man badet im Geld. Man hat eh schon einen wahnsinnigen Sprung, okay, war ja ein Fernsehhersteller, von Fernseher zu Mobilfunk geschafft. Aber ich glaube, es entscheidet sich schon, natürlich kannst du dir jetzt den ganzen Tag nicht irgendwie KI reinbolzen wie wir, weil das halt unser Hauptberuf ist, aber allein die Tatsache, dass man sagt, ich bin interessiert und sage nicht, das ist Teufelszeug, ich will das alles nicht und so.
Ja, es hat immer auch was Gutes da dran. Also bei mir war es so stuntmäßig, ja. Also ich kann mich noch gut erinnern, mir hat es so viel Freude gemacht, einfach Blödsinn zu machen, ja. Da irgendwo dagegen zu fahren, einen Überschlag zu fahren, das alles. Und irgendwann hat es geheißen, Roland, an dem Wochenende machst du die Stuntkoordination. Und Stuntkoordination heißt, du bist aber jetzt außen. Der Thomas schleudert um die Ecke.
Das ist ein Funkgerät.
Und du sagst, mach mal ein bisschen früher, später, was auch immer. Ja. Und ich dachte mir, ich weiß gar nicht, ob ich das will. Ich will ja lieber um die Ecke schleudern, als wie sagen, du, mach mal so und so. Ja. Weil jetzt macht er das nicht gut, dann will ich gleich einsteigen und will es lieber selber machen. So. Also war das für mich gar nicht so, yeah, ich kann Stunt-Koordination machen, sondern es war für mich eher, weiß ich gar nicht, ob ich das will. Hab aber dann entdeckt, dieses Gestalten können, ja, dass es mir Spaß macht. Und das Gleiche war im nächsten Schritt, die Action-Regie zu machen, war ja eigentlich, jetzt bin ich gar nicht mehr involviert. Ja, ich kann weder was vorbereiten in der Richtung, sondern ich drehe es ja jetzt. Aber das Drehen heißt, ich kann mir das ausdenken, was wir machen. Und so. Und deswegen war das am Anfang auch irgendwie, wusste ich gar nicht, ob ich das überhaupt will, so letztendlich. Und es hat sich dann eben so entwickelt. Und dann habe ich ja sehr viel Regie gemacht und dann war eigentlich für mich klar, ich mache Regie. Und das ist jetzt mein Weg. Und ich habe alles abgeblockt, was irgendwie, ich hätte mit so vielen Leuten, wo ich von Action-Konzept weg bin, dann stuntmäßig was machen, weil alle gesagt haben, Ruhe, dann lass uns du mit deiner Erfahrung und so. Ich sage, hey, ich will einfach bitte sagen, ja, ich will irgendwie Sachen drehen, regieweise und so. Habe dann eine Serie gemacht als Regisseur und habe dann angefangen, ein Drehbuch zu schreiben. Noch meinen eigenen Kinofilm. So alles eigentlich schon so weit, habe Drehbuchförderung bekommen und so, war alles auf einem guten Weg. Dann mein Produzent aus Österreich hat ein sehr, war so ein Ziehsohn von Matuschitz und Red Bull, wo ich dachte, das ist der richtige Weg. Und da waren wir einige Monate vorm Start der Produktion, ja, also mein großer Traum, das sozusagen jetzt endlich mein Film zu machen und nicht immer nur ein Beiwerk für die anderen Filme, so. Und dann ist das einfach geplatzt, ne? Weil der Matuschitz gesagt hat, nee, zum Produzenten, ich möchte, dass du das machst und deine Energie komplett da reinsteckst. Und dann hat er mir einen Fünfzeiler geschrieben und da war es erledigt so. Und dann habe ich mir, dann, und dann ist mir wieder bewusst geworden, dass ich, ja, so ein gezwungener Weg zu sagen, jetzt mache ich Regie und das will ich machen, aber das, was da alles dazugehört, was man
Und
alles.
Abhängigkeiten auch.
Ja, und was man, wer da alles entscheidet, was du machst und nicht machst und so, ja, das ist ja einfach schon, das ist ja schon so ein Thema. Ja,
Aber wie macht man da weiter, wenn so ein Lebenstraum so crazy platzt?
das war nicht einfach, aber Gott sei Dank muss ich sagen, habe ich bei einer Serie Stunt-Koordinationsweise und habe dann gemerkt, dass ich das ja eigentlich
Da
liebe.
ist das Feuer.
Also so, ja, also zu meiner eigenen Überraschung, ja, letztendlich. Und dass ich das eigentlich liebe, die Dinge zu machen und ich mache das werbefilmmäßig immer noch ab und an, ja, aber es hat nicht mehr so diesen Fokus, alles da drauf zu legen, nur das zu machen, ja. Weil ich auch merke, und das muss man dann auch eingestehen, dass es in der heutigen Zeit so viele Sachen gibt, dass da wachsen einfach Leute ran, die machen einfach alles so. Ich war, weiß nicht, wie viele tausend Stunden im Schnitt gesessen, aber ich habe das ja nicht selber geschnitten. Klar kann ich was zusammenhängen. Aber ein Cutter hat halt 480 Möglichkeiten. Ich halt 7. So. Und ich bin es halt gewöhnt zu sagen, ich habe da eine Idee, mach mal. Ja, so. Das kann ich aber selber gar nicht. Und heutzutage musst du aber in den ganzen Sachen einfach viel, viel breiter damit umgehen. Es gibt immer mehr Leute, die natürlich, die drehen das, die schneiden das, die machen das alles in einem. Das kann ich so nicht. Das will ich mir auch nicht beibringen, weil ich einfach nicht tagelang vor dem Rechner sitzen will. So, ich will es einfach nicht. Und dann ist das genau der Punkt, wo man auch einsehen muss, dass das auch so in der Form nicht umsetzbar ist.
Aber Roland, also ich merke da zurzeit was. Also da sehe ich ein bisschen meine Laufbahn auch. Ich könnte alles, was hier in der Agentur passiert, aber sehr schlecht, sehr viel schlechter als meine Kolleginnen und Kollegen. Also ich könnte jetzt auch Videos schneiden, ich könnte jetzt auch was animieren und so weiter. Ich würde 100 Jahre brauchen. Und wäre bei weitem nicht so gut, wie wenn es nicht Sabrina macht. Und ich könnte auch Projektmanagement machen, ich bin ein furchtbarer Projektmanager, aber wenn es sein. Also ich meine, habe jeden Job ja hier einmal gemacht gehabt. Aber weißt du, was ich dir sage? Ich bin da letzte Woche auf eine Erkenntnis gekommen, auch in Hinsicht auf die KI. Wissen hat tatsächlich keinen Wert mehr. Das ist eine harte Erkenntnis. Das Wissen ist einfach da. Aber muss man da auch ein bisschen vorsichtig sein, in einem Mittelmaß natürlich, ne? Also wir nehmen das Mittelmaß der ganzen Welt, wir scheißen das in so eine KI rein und am Ende des Tages, das ist mal das Wissen. Okay. Aber was ich merke, was immer wertvoller wird, und da gibt es aber ein bisschen einen Trugschluss, das ist jetzt erstmal gut für dich und mich. Ich glaube, das Wertvollste, was es gerade gibt, ist Erfahrung. Weil die Leute, die jetzt alles machen, die können ganz schnell über KI ersetzt werden. Das ist wirklich crazy. Ich habe gestern Abend natürlich was Neues getestet, kriege ganz viel so Betas zum Testen. Und es war dann tatsächlich so ein automatischer Schnitt, weil das haben wir schon. Wir drehen jetzt Social Media mäßig zum Beispiel beim Kunden ganz viel. Das sind so People-Interviews und da ist natürlich ganz viel Scheiße drin, weil die Leute keine Schauspieler sind. Also hat man genau das Problem. Unglaublich viel Material. Und dann sagt die Motion-Abteilung bei uns schon immer so, wie geil wäre es, wenn ich das Material in den Ordner reinschmeiße und haut mir alles mal raus, was ich schon mal nicht mal, wo er Gesichtsentgleisungen hat, wo er sie verspricht und so weiter. Und da sind wir kurz davor, in 2, 3 Monaten wird das funktionieren. Und dann sind diese Autodidakten, die jetzt alles machen, die drehen, die schneiden und so weiter, auf einmal sehr viel weniger wert. Aber jetzt braucht es jemanden wie den Roland, der dann diese Erfahrung hat. Und dann wird es richtig interessant, weil dann gibt es da drunter einen Katalysator, der mit wesentlich weniger Personeneinsatz wesentlich mehr schaffen kann. Und jetzt passiert aber das, die Schlechten werden dadurch viel, viel schlechter. Das ist auch eine, also die Beobachtung, die ich habe. Die Schlechten werden mit KI viel, viel schlechter und die Guten werden mit KI exzellent. Und das liegt aber auch an der Art und Weise, wie man damit arbeitet. Und dann hast du es vorher auch so gesagt, ja, dann gebe ich das der und dann schaue ich, was hier rauskommt. Und für mich gibt es mittlerweile drei Arten mit oder drei Typen von Menschen, die mit KI arbeiten. Es gibt die 99,9%, die ballern in so einen Chat rein und dann sitzen sie da und warten, was passiert. Und dann manchmal kommen da ganz überraschende Sachen, wo man sagt, boah, ist ja brutal geil. Das wird aber richtig interessant in der professionellen Arbeit, weil wenn ich das rekonstruieren muss und der Kunde sagt, und jetzt hätte ich gerne das Auto in Blau statt in Rot und jetzt hätte ich gerne das und so weiter, dann wird es richtig wild, weil dann macht das Ding Freiflug. Dann gibt es die Leute, die coworken damit. Ich sage es immer, weil Cloud Cowork sehr viel bei mir macht. Ich bin wirklich am Arbeiten und nebendran ist ein Fenster und der arbeitet mit mir mit. Ich sage, schau mir das, mach mir das im Internet, schreib mir, da ist der Input, schreib mir schnell die Mail, leg mir die Entwürfe, also ein richtiger Cowork. Und dann gibt es die dritte Ausbaustufe und das sind die, die die KI als Werkzeug erkennen. Und das ist ein ganz, also ich bin unglaublich drin, auch mit Vibe-Coding und so. Jede Nacht, ich bin gar nicht mehr am Schlafen, bin nur noch am Coden. Und
Vibe-Coden ist was?
Ne? Also programmieren, ohne dass man programmieren kann quasi. Ne? Ich war ein unglaublich schlechter Programmierer. Ich habe die Grundzüge der Programmierung gelernt, verstanden, aber unglaublich langsam. Aber ich habe jetzt eine Erfahrung aus 20 Jahren und ich habe daraus jetzt eine Software für die Agentur gebaut, die alles abdeckt. Von Anfrage bis Abrechnung bis Projektmanagement, alles.
Wir müssen sprechen.
Ja, die ist crazy. Die muss ich dir mal zeigen, die Software.
Ich habe so viele Sachen, die ich gerne darüber machen würde, weil mich das
nervt. Ich habe vier iOS-Apps entwickelt in den letzten 4 Monaten. Sind alle im Store. Habe davor noch nie eine iOS-App gemacht. Also ich mache ganz viel so Sachen gerade. Und das ist, also da fühle ich mich gerade so ein bisschen wie, das habe ich vorher gemerkt, wo du erzählt hast von diesen Startzeiten von Action Concepts. Weil es ist sowas unglaublich Geiles da. Und also ich fühle mich da auch ganz privilegiert, weil ich gerade in so einem Moment bin. Ich hab sehr gute Unternehmen, die alle sehr gut laufen, wo ich auch mit dabei bin. Ich sage ja immer, wenn nicht im Tagesgeschäft, natürlich Bullshit, wirst du dann gleich sehen, ich gehe da raus und dann bin ich in Terminen und so weiter. Aber ich bin nicht so an der Front. Ja. Aber ich mache zurzeit hauptsächlich, würde sagen, mehr als die Hälfte meiner Zeit Dinge, die mir einfach Freude machen. Und das ist das ganz Interessante, da fliegt das Geld automatisch durchs Fenster. Ich mache nur, was mir Spaß macht. Und jetzt gestern schaue ich zum Beispiel, ich habe so eine App, die schreibt, mach schon ein Social-Media-Video, mache ja sehr viele Videos und ich bin immer zu voll zum Texte schreiben. Und dann habe ich mir eine App gebaut, wo ich das Video einfach auswähle auf meinem iPhone. Er macht ein Transkript, er schreibt die Videobeschreibung, den YouTube-Titel und die Hook, die oben drauf kommt. Das war die erste Ausbaustufe, hat mir Stunden gespart. Und jetzt habe ich das weiter und weiter und weiter entwickelt. Und jetzt mittlerweile ist es so, dass du es auch aus der App posten kannst, auf all deinen Socials gleichzeitig, also auf 4 Kanälen gleichzeitig. Und der brennt auch die Untertitel und so ein. Also wäre völlig undenkbar gewesen, sowas zu entwickeln vor ein paar Jahren noch. Gestern schaue ich, habe ich 150 Abonnenten bei dieser App. Habe ich nie geschaut, ich habe den Store getan, kostet 10 Euro im Monat. Jetzt zahlen 150 Leute 10 Euro im Monat.
Ja, also das ist das, wo ich also finde ich super, weil das ist genau das, wo ich viele Dinge hätte, die mir es vereinfachen würden. Ja. Mhm. Ich aber genau das nicht einsetzen kann, weil ich die Geduld für diese Dinge nicht habe.
Aber die brauchst du nicht, du hast die Erfahrung.
Ja, aber ich brauche halt dann jemand, der das sozusagen in die Finger nimmt. Ich merke das ja an meinem Wanddrucker, ja. Es ist halt so.
Also kommen wir mal zum Wanddrucker.
Gleich.
Ja.
Film ist halt so, es hat nur mit deinem Bezug zu tun. Ne? Du kennst den, der sagt, wir wollen den Roland nehmen, dann müssen noch 3 dazu.
100%iges People-Business.
Sonst geht's nicht. Also du brauchst dich nirgendwo bewerben, du brauchst nichts hin, das macht keinen Sinn. Ja,
aber ich gebe einen kurzen Surf-Tipp, weil das finden die Leute immer völlig abgefahren. Es gibt in der Filmbranche quasi ein eigenes LinkedIn. Da geht ein Universum auf. Wenn ihr das noch nie gehört habt, geht's mal auf Crew United. Ja, da bin ich auch. Ja. Da könnt ihr euch nicht vorstellen. Ihr könnt bei jedem Film schauen, wo der Roland was gemacht hat. Da steht sogar drin, der Zwetschge hat bei dem München 7 den und den Einspieler gemacht von dieser Karte von München und so weiter. Das ist ein komplettes Universum. Aber man braucht es, aber am Schluss sind es die Kontakte im Film.
Das ist genau der Punkt. Ja, du hast halt da, das ist diese Welt. Und jetzt beim Wanddrucker ist es ja so, du musst das nach draußen bringen. Die Leute müssen ja wissen, ach, da gibt's sowas. Ach, und was, ich kann das direkt auf die Wand? Oder, ja?
Also, das muss man kurz erklären. Man spannt wie so ein, das ist wie ein Gerüst, da spannt man das rein und der druckt direkt, also man muss sich vorstellen, wie ein Tintenbieseler, sagt man immer, also wie ein normaler Drucker im Office, aber er druckt direkt an die Wand.
Genau, es ist, ich baue eine Schiene auf, ich stelle den Drucker auf die Schiene, damit es waagrecht ist, letztendlich, und dann kann ich 4 Meter hoch Jegliches Bild, egal was, Logo, Bilder, ist total wurscht, direkt auf die Wand drucken.
Wie ist das in dein Leben gekommen? Wo hast du das entdeckt?
Wie das so ist, man ich schaue immer schon über den Tellerrand hinaus, ja, weil es ja immer darum geht, okay, hier ist ab und zu ist es schwierig, ich will diese Abhängigkeit nicht.
Ja, ja.
Weil ich habe es nicht in der Hand. Wenn der Typ mit mir arbeiten möchte, aber dann die Produktion sagt, wir gehen nach Tschechien, dann bin ich da raus. Egal, wie gut ich was mache oder wie toll der mich findet oder auch nicht.
Ist total, also es ist nicht planbar. Also
genau, ich habe es nicht in der Hand. Und deswegen schaue ich immer, was geht denn in meinem Bereich, was kann ich denn machen, ja. Und dann bin ich natürlich da auch kreativ und versuche Dinge da auch umzusetzen und auch mein Wissen da natürlich reinzubringen. Und Kreativität ist mir nochmal wichtig. So. Und da hat mich irgendwann das angesprungen, ja, wie das ist. Man wird bombardiert auf Social Media mit allen möglichen Sachen. Dann war ich in Köln, habe Rattenfänger für Hameln gemacht, die Serie, und war da eben ein paar Monate in Köln. Und die Firma, die den Drucker herstellt, war so eine Stunde, eineinhalb weg von Köln. So eine Stunde, glaube ich, Fahrzeit. Und wie ich halt bin, ja, ich denke mir, ja, was soll ich mir jetzt großartigen Kopf machen? Ich fahre da jetzt einfach hin und schaue mir das an. So, also habe ich da angerufen, habe gesagt, ich komme mal vorbei, will das mal sehen live. So, also bin ich da hingefahren. Dann haben die mir die Firma gezeigt, die Fabrik gezeigt, hier, wo wie was gebaut wird, wie sie das gemacht haben, die Bilder an der Wand und so weiter. Und dann haben sie zu mir gesagt, na, pass, gib uns doch mal ein Bild von dir. Irgendwas. So, und dann habe ich ein Bild von mir selber hier mit meinen grauen langen Haaren und grauen Bart, habe ich dann hier denen gegeben. Und dann haben die das auf die Wand gedruckt. Und dann.
Wie lange dauert sowas?
Ja, der Quadratmeter dauert eine Stunde.
Mhm.
Und auf eine Glasplatte. Und du siehst halt jedes einzelne Barthaar, ja. Und ich denke mir, ich war so fasziniert, ich habe diese Glasscheibe mitgenommen mit meinem Gesicht drauf, weil das andere war ja an der Wand, konnte ich ja schwerlich mitnehmen und bin raus so, und das hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Und ich dachte, das ist ja unglaublich, damit du das einfach machen kannst. Und es ist einfach was wieder, das kennt man so noch nicht. Und es gibt natürlich Sachen, wo das, also man kann das auf Glas, auf Beton, auf Sichtmauerwerk, es ist eigentlich...
Was ist das, UV? UV-Drucker.
Genau, es wird mit UV-Licht direkt ausgehärtet, so damit es sofort fest ist. Also du hast dann wenn es in einem Restaurant zum Beispiel, habe ich in Hauenstetten was gemacht, da kannst du halt, du hast ja keinen Farbgeruch dann, ne? Also das ist halt, weil es direkt fest ist. Oder in der Feuerwehr in Neusses, in der Freiwilligen Feuerwehr, außen ist das Logo. Praktisch habe ich direkt auf die Wand gemacht, außen, weil du musst ja dann kein Schild montieren. Es hat so eine Flamme mit vielen Farben. Ja, das, also ich sage,
super,
das kann ja auch alle immer noch hinmalen. Das ist ja jetzt kein Kunstwerk, ja, das Freiwillige Feuerwehr. Aber dieses Logo, diese
Verläufe, Katastrophe für einen Maler.
Es geht halt in der Form, sage ich jetzt mal, eher nicht oder sehr aufwendig. Und das kannst du halt über den Weg dann einfach gut machen. So. Und weil das was Kreatives ist und baue ich mir einfach gerade was auf, dass ich diese Abhängigkeit beim Film nicht habe. Mhm. Und es ist was Kreatives und ich kann damit einfach dementsprechend umgehen. Ja, habe in der Hessingpark-Klinik die Tina Schüssler ins Wartezimmer gedruckt, zum Beispiel in Lebensgröße. Da sind ja von den Fußballern die Trikots und so. Und dann haben wir ein Foto gemacht vor Greenscreen, die ausgeschnitten, und dann habe ich die in Lebensgröße da sozusagen ins Wartezimmer gedruckt. Also du kannst einfach alles Mögliche machen.
Aber wie ist das vereinbar mit dem Film? Also weißt du, wenn du nicht da bist?
Das mache ich einfach da dazwischen. Es ist ja eben so, ich bin Tagelöhner. Ja? Also es ist wie jetzt, ich fahre jetzt morgen nach Baden-Baden, habe ein 3 Tage im Steinbruch, einen Sturz von 30 Meter hohen Felswand, und dann so Sicherungsarbeiten und so Sachen. Und am 2. August mache ich bei dem Allianz-Büro, die jetzt neu sozusagen in der Innenstadt sind, in den Büroräumen dann einfach 3 Wände sozusagen. Und das kann ich mir dann dementsprechend legen. Ja. Und danach fahre ich wieder nach Baden-Baden.
Das ist eigentlich nichts Zeitkritisches, ne, wann man das druckt.
Man muss es halt nur, sei es mal, dementsprechend abstimmen.
Wie ist dein Marketing-Mix? Wie kommst du an Kunden?
Das ist eben genau der Punkt. Natürlich so, wie ich es momentan gelernt habe, bin halt ich. Also so, ist klar, habe ich einen Account und also Instagram und ab und zu mache ich da was, aber es hat ja keinen richtigen Flow, sage ich jetzt mal, im Sinne von System, weil ich das System A nicht kenne und mich jetzt dementsprechend damit auseinandersetzen müsste, wie ich das alles mache, und ich weiß auch nicht, ob das über den Weg so funktioniert, ja, und ich bin jetzt auch nicht bereit, einfach zu sagen, ich nehme jetzt 10.000 und dann gucke ich mal, weil laut Internet können ja alle alles so easy. Das ist ja easy. Du brauchst ja nur bei mir auf den Knopf die KI. Du
Natürlich.
Kriegst du Anfragen jede Woche 19.
Natürlich. Komisch.
Ja. Dass und wenn ich dann aber zu denen sage, du, pass auf, mach mal es doch so, du kriegst einfach 20% von jedem Auftrag.
Dann sind sie alle nochmal dabei.
Dann sind sie nochmal dabei. Ja, aber wenn es doch so ist, dann musst du dir doch keine Sorgen machen. Also, und das ist einfach genau der Punkt. Und deswegen bin ich da auch zurückhaltend, weil ich habe natürlich am Anfang ein paar Sachen gemacht, ja, und mal eben da 3.000 und da 3.000 und so ausgegeben mit Erfolg gleich null. Und das macht dir natürlich auch ein bisschen, wo du verstehen musst, jetzt in meiner Welt, ich kenne das nicht, weil ich ja anders die letzten 30 Jahre sozusagen
mache. Bruder, ich sage das immer wieder, wenn ich eine Agentur suchen müsste, würde mir aufhängen. Jeder ist der Allergeiste, jeder kann alles.
Und das ist eben das Problem.
Weißt du, was ich immer sage, wenn es diesen Schuhkarton, den verkaufen die nämlich, wenn es den Schuhkarton geben würde, wo du links einen 50er reinsteckst und rechts einen 100er rausholst, dann hätten die keine Agentur, dann wären die allein in einem Zimmer und hätten kein Telefon, die hätten keine Webseite, nichts. Die würden den ganzen Tag nur 50er, 100er, 50er, genau. 100er. Er ist doch Bullshit.
Ja, das hält mich einfach ab.
Ja, verstehe.
Und das natürlich,
was. Da kämpfe ich ja auch so mit meinem Content dagegen, gegen diese Quatschkanonen, die ganze Branche kaputt machen.
Genau, ja, weil jeder sagt bei uns hier. Ja.
Wie rechnet man sowas ab? Machst du das auch quadratmeterweise? Ja. Das ist auch egal quasi wie, weil es ist ja Farbverbrauch am Schluss, oder?
Ja, aber der ist, ich sage es mal, der ist nicht, also der, was für ein Bild oder was das ist.
Egal.
Ist eigentlich, sag jetzt
mal. Kann man sagen, was der Quadratmeter
kostet? Ja, das sind von 209 bis 230 pro Quadratmeter, je nachdem, was die Menge ist, geht es natürlich runter, ja, wenn jetzt jemand dann.
Aber ganz ehrlich, eigentlich ja nicht teuer, weil du hast bei unserem Eingangsbereich die Tapete gesehen. Das war sehr witzig. Da habe ich ein Buch mit 600 Tapeten gewälzt von meinem Bauleiter und Raumausstatter und der hat alle Bücher dabei gehabt. Und es mir hat genau eine gefallen. Eine. Und dann habe ich gesagt, Basti, die nehmen wir. Die ist geil. Sagt er, ja, die schaut richtig geil aus. Die frage ich mal an. Dann sage ich, die brauchst du nachfragen, die bestelle ich jetzt. Weil ich meine, wir haben alle Tapeten angeschaut und mir hat genau eine gefallen. Und dann sind die kommen und die 5 Rollen haben, glaube ich, 3.800 Euro gekostet. Es gab eh keine andere Möglichkeit. Ne? Ja. Aber wenn man jetzt mal überlegt, die Bank hat zum Beispiel immer gefragt, ob wir was in Kunst investieren. Also das ist einfach eine Position auch bei dem Bau. Ja. Und wenn ich jetzt einen Quadratmeter für 200, 300 Euro drucken kann, das kann ich nicht günstiger machen. Die Tapete kostet es auch, muss man draufziehen. Also
man muss dazu sagen, dass natürlich du das, was du hier mit der Tapete hast, habe ich natürlich gleich beim Eingang gesehen. Also logischerweise bin ich jetzt ganz sensibel auf Bilder an der Wand. Das kannst du mit dem Drucker so nicht umsetzen.
Weil die Haptik fehlt?
Nee, das gar nicht. Sondern du kannst nicht bis unter die Decke drucken.
Weil
nicht bis am Boden und auch nicht ganz in die Kanten, weil der Drucker mit seinem UV-Licht über den Druck fahren muss, um den auszuhärten. Das heißt, die 25 Zentimeter vom Druckkopf, die bleibst du praktisch drunter. Mhm. Ich sehe das halt immer als, das Schöne ist, du kannst es integrieren.
Ja, ich wollte gerade sagen, also wenn ich mit so einem Wanddrucker arbeiten würde, würde ich immer einen Freisteller auch nehmen, dass er dann aufhört auch und dann schaut es ja noch viel exklusiver aus, weil sich völlig auf die
Wand. Und du kannst es halt einfach anpassen. Wenn du jetzt irgendein Bild nimmst, sei es meine, gehst du irgendwo hin und nimmst einen Rahmen und dann ist der entweder einen Meter hoch und 2 Meter oder nimmst 1,50 Meter auf 1,80 oder so. Das ist dann das Maß. Mhm. Ich kann aber sagen, 1,57 hoch. Und 2,33, also wenn das Bild das hergibt, ja, so letztendlich, oder ich bin jetzt dann bei der Firma Stiefel in Ulm, ja, die haben einen Veranstaltungsraum, wo wir 40 Quadratmeter letztendlich machen, ihre Jahresgeschichte, ihre Lebensgeschichte, die 60 Jahre Stiefel praktisch, die kreieren wir gerade, ja, und die machen wir dann da sozusagen an die Wand. Und das sind halt Dinge, die ich da kannst du halt gestalten, ja, und dann kannst du es integrieren. Das ist das, worum es gibt. Oder jetzt wie bei der Feuerwehr, dass man das Teil da eben in der Form hat. So, das ja, ist einfach eine andere Nummer. Der Punkt ist, man muss es wissen, dass es das gibt.
Und Sichtbarkeit.
Die Sichtbarkeit und dies, das ist halt der Punkt. Du machst dann Videos und dann lädst du da Social Media mäßig hoch und dann hast du irgendwie 6.000 Leute, die das angeguckt haben. Aber wenn dich keiner fragt, du, was kostet das?
Aber Roland, da kann man jetzt die Branche umdrehen, weißt du, da könnte ich jetzt auch sagen, wenn es so einfach wäre, dann bräuchte ich Agenturen nicht, weißt du?
Genau.
Und am Ende des Tages, es gibt immer nur zwei Möglichkeiten. Also ich habe das ganz oft, das ist ein Startup. Jetzt kommt ein Startup zu mir und dann sagen sie genau das, ich kann jetzt keine 10.000 Euro ausgeben für sowas. Und dann denke ich mir so, naja, also auch für 10 könnten wir jetzt hier noch nichts machen, weil wenn ich jetzt das Ganze durchdenke. Ne? Aber was ich immer wieder feststelle, Es ist ja immer eine Rechnung aus verschiedenen Dingen. Wahrscheinlich müsste der Quadratmeterpreis ein bisschen hochgehen, weil die Marge steigen muss, weil irgendwann muss das, jetzt sagen wir mal 10.000 Euro, die müssen ja wieder zurückkommen, logischerweise. Ich kann jetzt ja nicht irgendwie an jedem Quadratmeter nur ein 20er Marge haben, weil dann muss ich ganz schön viel Quadratmeter drucken, bis die 10.000 zurück sind, dann bin ich bei null.
Und der Drucker hat auch einiges gekostet.
So, der ist noch gar nicht, der ist noch gar nicht mit dabei. Ja, ja, klar. Ja,
weil es natürlich eine Technik aus Deutschland ist, das gibt es auch zum Drittelpreis aus China.
Klar.
Aber dann hast du halt keinerlei Support. Gell?
Ja, ja.
Also es ist halt einfach die Frage, hier ist halt Software-Update, du, ich habe ein Problem, du hast eine Kommunikation, das ist natürlich die andere Seite davon, deswegen die Entscheidung auch für...
Ja, aber es ist auch die bessere, glaube ich, bei sowas.
Ja.
Man, am Ende ist es immer wieder das Gleiche. Ich denke mir da ganz oft zurück, als ich 2006 die Agentur aufgemacht habe und aus der heutigen Sicht würde ich immer sagen, hätte ich mal einen Batzen Geld organisieren sollen, hätte ich das Ding viel schneller hochfahren können. Aber ich sage dir eins, wenn ich damals den Batzen Geld gehabt hätte, dann hätte ich den halt verfeiert. Also es hätte einfach nicht funktioniert. Und ich glaube, die wahrscheinlich ist es eine Mischung. Also ich glaube, dass du alles hast an Werkzeug, was du brauchst, weil du weißt, wie man was filmt, du weißt, wie man was zeigt. Und am Schluss ist das Produkt ja sexy. Also wenn ich, weißt, es gibt ja so viele unsexy Produkte, aber wenn ich sage, hey, hier ist Roland, ich bin wieder mit meinem Wanddrucker unterwegs und schaut mal, was wir jetzt hier Geiles gemacht haben. So, und jetzt muss halt das Marketing, die Leute wollen das auch sehen. Die Leute lieben ja auch so Progress-Videos, also Zeitraffer, lieben die. Und dann kann man ein bisschen aus dem Off drüber reden und sagen, hey, wir können da alles drucken, gell, ist alles wurscht, wir können da, wir können da, wir können das. Es ist sofort trocken, es stinkt, du hast alle USP schon gehabt, es riecht nicht nach Farbe und so weiter und so fort. Und es geht schon los ab 200 Euro den Quadratmeter. Und jetzt kommt, wenn ihr auch Bock habt auf ein Wandbild, dann fragt es mich jetzt an. Und das fehlt wahrscheinlich auch, dieser Call to Action.
Ja, klar, es fehlt die Landingpage letztendlich,
auch, ja, ja.
Um dann da auch hinzuklicken und das letztendlich über den Weg alles zu machen. Und ich muss natürlich dazu sagen, dass ich zwar aus der Branche komme und das mit dem Filmischen und auch vor der Kamera schon genügend gemacht habe, also bestimmt kein Problem damit habe, aber natürlich ich beim Kunden bin und jetzt was mache, ja, dann ist es für mich selber an alles zu denken, sage ich jetzt mal, finde ich das einfach schwierig. Ja, das ist jetzt, wenn ich standmäßig so bin, ist das genau das Gleiche.
Es ist ja auch neu.
Die Leute, die ich buche und so, die machen immer alle möglichen Videos. Ich fasse gar nicht, weil ich sage mir, ich bin hier verantwortlich für das. Wenn ich hier stehe und versuche, irgendwas aufzunehmen, ja, was man ja häufig bei uns dann sowieso nicht verbreiten kann, weil man es nicht darf und nicht zeigen soll, dann mache ich was falsch, weil das ist nicht meine Aufgabe jetzt. Ich bin hier, zu gucken, ob alles passt. Und wenn meine Aufmerksamkeit auf das komische Gerät geht und ich schaue, damit ich es richtig einfange, dann sehe ich vielleicht nicht, dass da hinten links was umkippt, was den jetzt trifft oder was auch immer.
Ja, ja, ja.
Und deswegen ist das so. Ne? Und jetzt beim Wanddruck ist halt auch so, dass ich mich darauf natürlich konzentriere, dass es funktioniert, weil eins ist auch klar, wenn du irgendeinen Fehler hast, ja, dann kannst du den nur beheben, indem du die Wand nochmal streichst, ja, weil das ist natürlich,
das ist, auch nicht,
das ist die persönliche Aufregung, die du natürlich hast. Und weißt du, wenn du jetzt in Neuss ist, bei der Feuerwehr an der frisch gestrichenen Außenfassade.
Also schnell 5.000 Euro weg.
So, das ist natürlich auch so, jeder A macht mal einen Fehler, B weiß ich nicht, stecke an dem Gerät auch nicht drin, macht das vielleicht mal einen Fehler. Wenn ein Drucker irgendwas bedruckt und das hat mal bestimmt auch nicht, was nicht funktioniert.
Ja, come on, also die größten Fotzen im Laden sind immer die Drucker, Alter. Das ist die größte Scheiße.
Man macht halt einfach das nächste und macht halt einfach nochmal.
Aber die Wand
halt in der Form nicht, sondern das muss halt klar sein, dass ich natürlich.
Aber schau, das ist jetzt genau das Problem, was die Startups dann haben. Man muss alles machen. Die Kohle ist aber nicht da, um eine große Agentur zu beauftragen. Also nimmt man sich irgendjemand, der erzählt, ich mache Leads, du kriegst alles von mir, man verbrennt 3.000 Euro. Das ist das, wo ich auch so dagegen kämpfe, gegen diese Quatschkanonen-Agenturen. Also ich sage immer, bietet doch bitte alle nur an, was ihr perfekt könnt. Und sagt einfach, das ist nicht mein Game. Kann ich nicht. Das ist nicht mein Ding. Aber das machen die natürlich alle nicht.
Ja, es ist halt einfach so die Sache, wo ich dann einfach also wirklich das als schwierig empfinde.
Aber das Modell ist brutal, weil also du hast sowas, das ist ganz interessant, weil wir kurz vorher über Business-Netzwerke gesprochen haben. Ich sage immer ganz, ich bin komplett gegen BNI. Also das ist für mich die größte Kacke, die es gibt auf dieser Welt. 29 unerfolgreiche Vollidioten verkaufen 29 anderen unerfolgreichen Vollidioten ihren Scheißdreck. So, das ist für mich BNI, ne? Mhm. Aber es gibt durchaus Businesses, die meines Erachtens in so Netzwerken sehr erfolgreich sein können. Und ich habe ja auch eine Filmproduktion zusammen mit dem Jonas in Wertingen, die ZTV. Und der ist Fotograf und Filmograf. Und für den ist das perfekt, weil 30 Leute, der ist bei BNI, 30 Leute, die da sitzen, brauchen alle Fotos. Und zwar einmal im Jahr eigentlich. Und dieser Wanddrucker ist genau das Gleiche. Eigentlich ist deine Kundschaft draußen, also das ist irre. Jedes Business kann das brauchen. jede Privatperson kann das brauchen.
Ja.
Du kannst jedes Wohnzimmer rein theoretisch bedrucken. Du kannst jedes Kinderzimmer bedrucken. Ey, was ist das für ein krankes Geschenk zum Beispiel? Alle fragen sich immer zur Geburt, was kann man da schenken? Wenn der Freundeskreis mal zusammenlegt und sagt, das legt mir jeder ein 100 dahin und dann bedrucken wir diese Wand in diesem Kinderzimmer, es ist ein irres Potenzial.
Ich kann nicht dagegen sprechen, ja. Es ist einfach.
Wie lange machst du das jetzt schon?
Das mache ich jetzt 2 Jahre.
Mhm.
Ja. Also, aber das ist wirklich so, dass ich natürlich in meinem Kopf auch habe, schon Unternehmen als Zielgruppe letztendlich, weil ich natürlich, ich sage jetzt mal einfach irgendwo, klar, kann man hinfahren und Quadratmeter drucken, mache ich auch, ja, so ist es nicht. Aber es ist natürlich klar, wenn du jetzt in irgendeinem Hotel oder in irgendeinem Ding einfach 50 Räume machst, dann ist es einfach natürlich was, wo du hinfasst, hast eine Woche
ganz alles gut verdient.
Und ja, dann ist das auch dementsprechend.
Aber weißt du auch da, also wenn sich jetzt, ich sage mal gerne mit Leuten, die bei mir in der Erstberatung sind, Meditation frei von Geld und Zeit.
Ja.
Ich würde dann eine Landingpage bauen. Da gibt es eine B2B-Landingpage und eine B2C-Landingpage. Da muss es meines Erachtens einen ganz einfachen, ich nenne es jetzt mal Konfigurator, muss einen Schieberegler geben, dann gebe ich die Quadratmeterzahl ein oder sage, wie hoch, wie breit. Dann muss man den Preis raushauen. Wenn dieses Ding unter 2 Quadratmeter ist, dann darf das halt nicht 230 Quadratmeter kosten, sondern eher 500, weil der Initialaufwand halt höher ist. Und dann muss ich da jetzt die Leute drauf spielen. Und das wäre für mich eine ganz klare TikTok- und Instagram-Kampagne. Da muss es viele Videos geben. Das ist halt das Ding. Es muss viele Videos von diesem Prozess geben. Und dann muss man die in 100.000-facher Ausführung auch vielleicht mit KI viel durchediten, weil ganz viel, also man muss die Sachen probieren, muss schauen, was ist eine Winning-Ad. Also im Normalfall machen wir so 20, 30 Assets und dann gewinnen da 2 oder 3. Und das ist ganz spannend. Man verschätzt sie meistens als Mensch, weil es kommt nochmal, es ist gar nicht unbedingt so, wie es beim Film ist, wie sind die Menschen, die das empfangen, sondern wie liefert es die Plattform auch aus. Meta hatte zum Beispiel mal so eine Zeit lang, wollte der Zuckerberg nichts Rotes haben. Es hat ihm einfach nicht gefallen, es waren da zu aggressiv. Und dann sind Ads, die viel Rot hatten und wir haben 15 Jahre Radio Fantasy gemacht, hatten dann tatsächlich monatelang mal ein Problem, weil die schlechter ausgespielt haben. Also du hast nochmal einen Player mit dabei, den du gar nicht beeinflussen kannst. Und dann haut mal.
So dieses Wissen, dass du ja, wenn du jetzt rummachst, das kannst du halt nicht.
Nee,
das kannst du nur, wenn du eben nur dich damit beschäftigst.
Das ist die Erfahrung. Ja. Und schau mal, wir machen in-house so gut wie keine Ads. Wir haben da immer Partner dafür, aber wir haben die Erfahrung. Wir sagen, die und die Zielgruppe sehen wir, dann sagen die manchmal, nee, Schmarrn, das würde eher 18 bis 65 und so machen. Sie sagen, nee. Da habe ich zu viele Kampagnen gemacht, die zu erfolgreich waren, die genau in dieser Nische funktioniert haben. Und es geht ja immer um Nische. Also ganz, wir können, also bei dir würde man auch machen, also bei dir will eine Kampagne machen, Augsburg Umkreis 5 Kilometer, weil das Budget gar nicht da ist, jetzt bayernweit zu machen. Und dann kriegst du aber auf einmal mit 1.000, 2.000 Euro im Monat Werbebudget, so einen Druck auf Augsburg, dass du nichts anderes mehr siehst. Und so sind wir ja alle, wird dir nicht anders gehen, wenn du 100.000 Mal irgendein Gadget siehst, dann irgendwann hast du das Gefühl, ich muss das jetzt kaufen. Ne?
Genau, das ist ja der Punkt, dass man es halt auch dementsprechend oft einfach halt auch sehen.
Lass uns doch mal nur quatschen. Also ich mache ja ganz selten prozentual dies, aber ich finde tatsächlich, dass dieses Ding, also Nummer eins habe ich ja Kunden für dich. Die gebe ich da sowieso gerne. Aber ich meine, jeder, der bei uns irgendwie, also das sage ich auch gleich dazu, worauf wir bei Zwetschge keinen Bock mehr haben, sind Wandgestaltungen zu designen. Weil wir machen keine so Einzeljobs, wir machen eigentlich nur Lead-Agentur. Aber natürlich habe ich total viele Kunden, die bei uns sagen, wir machen jetzt ein Jubiläumslogo, wir machen jetzt ein neues Logo, wir machen ein neues Corporate Design. Und dann zu sagen, wir bringen, und das ist für uns eigentlich immer das Geiste, wir bringen das nicht nur in die digitale Welt, sondern nach wie vor ist für eine Agentur immer noch ein gedrucktes Plakat das Heißeste. Ja. Und aber ich könnte mir auch vorstellen, dass wir da zusammen was machen, dass wir sagen, wir nehmen da vielleicht auch eine Marke daneben, weißt, also du kannst ja deine Marke haben, man könnte eine eigene Marke bauen, dann macht man da eine Landingpage da drauf, dann wissen wir ganz genau, das, was wir da pushen, das sind die Aufträge, die nur über diese Kampagne kommen und dann muss man halt die Marge sexy machen, das ist leider so. Also als ich angefangen habe, auch wo dieses ganze E-Commerce, wo jeder mal einen ersten Shop aufgemacht hat, dass du teilweise für 4 Euro Werbung ein T-Shirt verkaufen kannst, so Textildruck war einfach voll das Ding. Du kannst heute gefühlt keinen Textildruck mehr verkaufen, weil dir kostet 20 bis 40 Euro der Lead, der dann bei dir kauft. Sonst T-Shirt kostet 19, weißt du? Das ist so. Aber bei so einem Wanddrucker glaube ich, wenn man das in einer guten, mir ist immer wichtig, ich bin bei allem, was ich mache, Qualitätsführer, nie Preisführer. Aber wenn man,
genauso,
ja.
Das ist einfach.
Und deswegen glaube ich, dass der Quadratmeterpreis völlig wurscht ist. Warum gibt es in Berlin einen Döner für 4 Euro und im Adlon kostet er 43 und der ist jeden Abend ausverkauft im Adlon? Können die Leute jetzt, glaube ich, auch nicht mehr hören, die den Podcast hören. Das Beispiel bringe ich so oft. Aber es ist so.
Ja,
warum gibt es einen Corsa, warum gibt es einen Lambo? Warum?
Ja, das ist einfach der Punkt. Du kommst mit beiden von A nach B.
Ja.
Das ist eigentlich wurscht. Aber
und
das ist wieder bei dem Gefühl, was wir am Anfang schon mal hatten. Auch das zählt halt einfach letztendlich. Ne? Das ist ja einfach auch das, was generell uns auch ausmacht. Ja. Also das ist, ja, das ist schon wesentlich.
Roland, wenn du das dir zum Schluss raus auf unserer Folge, wenn du es dir aussuchen könntest.
Ja.
Zwischen nächste Woche 61.
Ja, da hast du gedacht, den hau
ich nochmal einmal. Einmal am Schluss hau ich nochmal raus. In 10 Jahren.
Ja.
Oder in 9 Jahren zum 70. Geburtstag. Wenn du es dir frei aussuchen kannst. Also Wanddrucker, solides Business. Und wie geht's im Film weiter, wenn du es dir wünschen könntest?
Wenn ich es mir wünschen könnte, dann wäre es im Film, ich sage jetzt mal, ein schönes Projekt, ein großes, so wie das mit Selma in Sachse war, ja, oder ich sage jetzt mal zwei, wie mit der Rattenfänger von Hameln, also zwei solche Projekte. Und
pro Jahr.
Genau, pro Jahr, weil dann hast du wirklich einfach zu tun, musst nicht von A nach B rumrasen wie so ein Wahnsinniger, weil das einfach der Punkt ist. Na, ich fahre dann nach Berlin, drehen Tag, sitze ins Auto, fahre nach Köln, drehen Tag, sitze ins Auto, fahre nach Baden-Baden, drehen Tag, fahre zurück nach München.
Macht mit 70 eh nicht mehr so viel Bock?
Ja, das ist mir egal. Also das hält ja jung. Also das stresst mich auch nicht. Aber es ist halt nun mal so. Und wenn du aber halt und bist die ganze Zeit am Gucken, was du noch machst, ja, und hast dann hier ein Projekt, sind aber 2 Tage, danach kriegst du einen Anruf, du, ein Tag wird gestrichen, ist nur noch ein Tag. Also so, das sind ja diese Dinge. Deswegen ist so ein großes Projekt, wo du einfach, ja, weißt, du hast so und so viel Einsatztage, ja, dann kannst du einfach entspannt um andere Dinge auch kümmern. Also du bereitest die Tage klar vor, brauchst Ideen, wie du was machst, alles super, aber du weißt, du hast so einen Rahmen. Deswegen ist das einfach ein Traum und letztendlich, ich sage jetzt mal, 2 Mitarbeiter, die wanddruckweise da was machen, damit man langsam den Gang rausnehmen kann. Weil ich schon weiter Erlebnisse sammeln möchte. Also damit ich das.
Eine Person im Office, die das Office rockt und eine mit dem im Drucker draußen unterwegs ist.
Ja, also das muss man nicht übertreiben, sondern das einfach, dann komme ich damit wunderbar klar, weil ich noch einiges vorhabe, ich sage es mal, von der Welt zu sehen.
Was willst du noch sehen?
Ich liebe es schon, einfach unterwegs zu sein und das ist einfach was, was ich dementsprechend...
Aber was fehlt dir noch auf der Bucketlist?
Also...
Man hat das Gefühl, du hast alles gesehen, weißt du?
Ja, das ist auch manchmal wirklich schwierig, weil man schon viel gemacht hat. Also das sind ja auch so Dinge von, was will man jetzt noch? Das hört sich jetzt saublöd an, aber... Wenn man natürlich beim Klauen stundenlang am Hubschrauber außen runtergesprungen, ins Kabel gesprungen, also alles, was ich gemacht habe, mit dem Motorrad, mit 100 ins Auto fahren, was auch immer, also diese ganzen Erlebnisse, sage ich jetzt einfach mal, da hat man schon sehr viel gemacht, ja, in der Form. Und dann ist immer die Frage, was ist denn jetzt, ja, was will man jetzt? Und man muss es halt auch leider anpassen an sein Alter. Ja, so, das ist ja nun mal so. Mein Vater ist 89, fährt irgendwie auf 15.000 Kilometer mit dem Fahrrad im Jahr, ja, so, also ist einfach aktiv ohne Ende, Gott sei Dank, aber auch er merkt natürlich, wie es ist und da sage ich zu ihm immer, ja, aber denk mal, du bist, ne, 89, geht halt nicht mehr so aus, betrifft mich ja auch, also nur selber will man es aber halt auch nicht, man muss das aber halt anpassen, so, und das sind schon, ja, Sachen wie, keine Ahnung, Neuseeland oder einfach mal durch Europa. So, das muss jetzt nicht immer alles so extrem sein, aber auch die Zeit halt einfach, ne? Wenn man halt merkt, wenn man älter wird, Zeit ist halt was irgendwann endlich wird, so, ja. Mein Vater sagt immer, du, ich bin hier am Ende, ne? Die weiß nicht, ob
das
2 Zentimeter sind, was weiß ich, ob ich den 90. erlebe oder nicht, wo du dir denkst, was redest du denn? Aber wenn man in der Situation ist, dann...
Statistisch stimmt es.
Ist er eigentlich schon drüber, gell, bei dem Normal. Und mit dem, was
schon er Bonus macht, Zeit,
zweimal, ja.
Ja,
so. Und dann, und man merkt es ja selber auch, wenn es dann hier und da der Einschlag, wie man so schön sagt, näher kommt, dann verändern sich die Dinge ja auch. Ne? Da muss man sich schon fragen, will man das alles in der Form so? Und da wäre das natürlich schon was ich ja einfach noch ein bisschen was sehen in der Form und auch was machen da. Ne? Also Zeit, das Wesentliche, ne? Also
Ich wünsche dir noch 39 Jahre. Weil ich sage immer so, also wenn ich nicht 100 wäre, wäre ich stinksauer. Stinksauer. Für was habe ich den ganzen Schmarrn gemacht?
ja, aber mein Vater sagt zum Beispiel, wenn wir alt werden,
Will er nicht.
ja, ist also da.
Gesund und glücklich ist halt
Ja,
wichtig, ja.
das, also man sagt es immer so leicht und das ist natürlich auch letztendlich so. Und also sobald da in der Form was ist, hast du im Prinzip nur noch eine Sache, die wesentliche, nämlich genau die. Und dann ist alles andere halt unwichtig. Und deswegen wieder zurück zu dem, dass mir das schon wesentlich ist, einfach Erlebnisse im Sinne, und das muss wirklich nicht groß sein oder was auch immer, es hat damit gar nichts zu tun, sondern einfach das, was im Herzen ist, dass man das bewusst auch wahrnimmt und damit dementsprechend umgeht. Ne?
Schöneres Schlusswort kriegen wir nicht hin.
Und ja, haben wir lang gequatscht.
Stunde 45.
Wahnsinn.
Roland, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass es geklappt hat zwischen Berlin und Köln.
Ja, ich sage herzlichen Dank. War mir eine Freude, hier zu sein und auch, dass wir uns jetzt endlich mal persönlich kennenlernen.
Da machen wir jetzt was draus.
Das machen wir auf jeden Fall.
On tape.
On tape.
Mach's gut.
Mach's besser.